Fuck, Folge 29. Jetzt erstmal verkackt, ey. Folge 29, wir sind schon weiter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Spannender Bundesligaspieltag und heute spannender Gast. Für mich persönlich, glaube ich, jetzt mit einer der spannendsten Gäste, die wir bislang hier hatten, weil perspektivisch und alles drumherum einfach super viel zu erzählen. Herzlich willkommen, Ovid Hajo, Co-Trainer deutscher Nationalmannschaft U21.
Hallo zusammen, ich freue mich, heute da zu sein.
Ich muss direkt mal reingerätschen. Ich war und bin immer noch ein Riesenfan von U-Nationalmannschaft und die mir auch anzugucken im Fernsehen. Ich habe früher tatsächlich kein U21-Länderspiel verpasst. Die kam früher immer bei den Kollegen des DSF. Die hatten ganz lange die Rechte für die U21 und habe dann echt, habe die total gerne geguckt. Ich kann das gar nicht so genau sagen, warum. Aber es gab mal ein Spiel, da war Hermann Gerland Co-Kommentator. Und das, ich glaube, in diesem Spiel, also ich hätte mir eigentlich einen Notizblock mitnehmen sollen, weil ich habe in diesem Spiel so viel über Fußball gelernt, wie sonst nirgends. Das war so interessant, dem zuzuhören. Zum Beispiel, ein Beispiel, das ist mir immer im Kopf geblieben, sagt er, jetzt muss er flanken, jetzt muss er flanken. Er flankt da nicht, warum nicht? Ja, jetzt zieht er auf, muss er nicht. Direkt flanken kann sich der Innenverteidiger nicht hinstellen. Wenn er direkt flankt, steht der Innenverteidiger nicht. Wenn er aufzieht, stellt der Innenverteidiger sich hin, keine Chance.
Das ist Hermann. So. Ja, das ist Hermann. Es ist interessant, dass du sagst. Also ich hab Hermann ja auch kennenlernen dürfen und auch mit ihm zusammenarbeiten dürfen im letzten Jahr vor der Europameisterschaft und während der Europameisterschaft. Der war ja noch bei uns im Trainerteam als Co-Trainer dabei. Hermann, absolute Legende, Herzensmensch, absoluter Fachmann. Also ich kann ihn in allen Perspektiven und aus allen Perspektiven nur in allerhöchsten Tönen loben. Das ist halt wirklich ein Top-Mensch, Top-Trainer. Und es ist genau, wie du sagst. Ne? Also ich habe abends meine Jungs angerufen. Ich hatte wirklich einen Notizblock da und ich war die erste halbe Stunde nur damit beschäftigt, die Sprüche von Hermann aufzuschreiben. Also das war Wahnsinn, wirklich. Ich konnte mir das alles nicht merken. Ich habe nur gelacht. Ich habe Bauchschmerzen am Abend gehabt, weil er so viele Sprüche gemacht hat. Aber alles mit Inhalt. Ne?
Genau, nicht nur ich wollte gerade sagen, es war halt kein Quatsch. Ne? Es war halt voll lustig. Es war halt so Ruhrpott. Ne? Der hätte auch mit dem Fieger an der Bude lehnen können und über Fußball reden können. Aber es war total interessant, weil wenn du dann den Humor rausgefiltert hast, waren da total interessante Fußballsachen bei, die man einfach so im Alltag nicht mitbekommt. Fand ich total gut, fand ich total interessant.
Ja, Hermann bringt es einfach immer auf den Punkt. Der ist ehrlich und direkt. Und hat das aber immer mit Charme und mit Witz macht er das Ganze, verpackt er das. Ne? Das ist wirklich, also. Ja, Hermann ist toll. Ich bin froh und echt dankbar, ihn kennengelernt zu haben und ihn als Trainerkollegen nennen zu dürfen.
Ovid, ganz kurz zu dir. Du hast einen sehr besonderen Weg hingelegt, aus unserer Perspektive zumindest. Ja. Man darf sagen, ehemaliger Profi mit, ich glaube, 3 Spielen in der zweiten Liga.
Ja.
Vollkommen richtig. Und bist dann Trainer geworden. Und ich würde sagen, dass wir zu deiner Vita und zu deinem Werdegang gleich nochmal kommen. Und bevor wir starten, würde ich sagen, ne, wir quatschen nochmal so ein bisschen über den vergangenen Bundesligaspieltag. Aber ich habe gerade deinen Nachnamen ausgesprochen und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den richtig ausgesprochen habe.
Macht dir da überhaupt gar keinen Stress. Der Nachname ist das eine, Vorname das andere. Also ich habe ja schon alle möglichen Versionen gehört von Ovid. Ovid in Dresden, zu meiner Zeit in Dresden war ich Ovid. Ne, da gab alles eigentlich Ovid einfach. Ne, aber wenn man das so liest, ne, da fehlt eigentlich irgendwo ein E, ne, wenn es Ovid heißen würde. Aber es wird wirklich tatsächlich Ovid ausgesprochen und einfach Hajo. Das U weglassen, als mein Papa vor 180 Jahren nach Deutschland gekommen ist, hieß er eigentlich noch H-A-C-O, Hajo. Ist dann Haju geworden aus irgendeinem Grund und dass er dann ein paar Jahre schon hier gelebt hat, war es ihm zu anstrengend, das alles tauschen zu lassen, hat er einfach gelassen. Deswegen einfach das U wegdenken und fertig.
Passt. Perfekt.
Ja, so weiß, hab ich keinen Stress mit.
Nee, aber so weiß Fußball-Deutschland jetzt Bescheid.
Genau.
Ja. Vor allem die Fußballreporter, für die ist das tatsächlich immer ein großes Thema. Wie werden Namen ausgesprochen? Das ist ein Riesenthema. Gab auch so ein paar Kandidaten in der Bundesliga, wo sich die Gelehrten gestritten haben. Jadon Sancho ist zum Beispiel so einer. Den sprechen eigentlich fast alle Sancho aus, sagen Jadon Sancho. Ja, ja. Es gibt aber von der DFL immer so einen Pfeil, wo die Spieler sich selber aussprechen. Und da hat er sich Jadon Sancho ausgesprochen. Im zweiten Jahr, als er dann wiederkam, hat er aber Jadon Sancho gesagt.
Okay, das ist geil. So, jetzt frage ich euch aber, das ist echt, das ist so lustig. Ich habe nämlich gestern, ich habe mich ja vorbereitet hier für euren Podcast.
Endlich einer.
Da habe ich gedacht, okay, wenn Sie mich fragen, welcher so mein Lieblingsspieler in der Bundesliga ist, ne, aktuell, dann darf ich ja keinen außer U21 nennen, weil die liebe ich ja alle. Die sind alle super, sonst wird sich ja einer da irgendwie benachteiligt fühlen. Dann habe ich darüber nachgedacht, über, jetzt aufpassen, ist es Michael Olise oder Olise? Oder wie wir, das ist nämlich auch so ein Thema. Das sagt jeder anders.
Das kann Jesko beantworten.
Olise? Ja. So. Ja, eigentlich, der kann ja gar kein Französisch. Der kann ja eigentlich nur Englisch. Und ja, ich glaube,
deswegen
der
auch Michael, ne?
Genau, Michael Olise.
Also das hat mir, wie heißt es, ChatGPT auch so ausgesprochen danach, ja, als ich es gefragt habe.
Ja, Michael Olise, genau.
Ja. Ja, ne, das ist wirklich so ein Thema mit den Namen, ja, ne? Oftmals, wenn man es nicht, ja, weiß, man will den anderen ja auch nicht irgendwie, ja, keine Ahnung.
Ist ja auch, kann ja auch, gibt ja auch Leute, die sind da sensibel, dann ist es unhöflich, ja, ne? Aber ich weiß
aber
auch,
bei dass, mir ist es, ich bin ja entspannt, ich kenne es nicht anders. Also.
Felix Magath hat sich mal einen Riesenspaß daraus gemacht, seinen Stürmer Graffici, wirklich bei jeder Pressekonferenz einfach anders nennen. Ja, und ich glaube, der Magath saß hinterher da und hat sich einfach ins Fäustchen gelacht und dachte so, jetzt soll ich mal drüber nachdenken, wie der gute Junge heißt. Mir ist es scheißegal, Hauptsache, der läuft und der schießt Tore. Ja, und deswegen, das fand ich tatsächlich ganz witzig. Aber mit meinem Namen ist es auch so. Ich hatte mal einen Chef, der aus Bayern kam und ich war da beim Radio und dann saß ich morgens in der Redaktion, und also seit 4.30 Uhr und um 8 kam er dann rein und kam dann raus, ach, Jesko, schön dich zu sehen. Oh, das freut mich ja, Jesko, da freue ich mich. Und dann haben wir halt immer, eigentlich werde ich Jesko ausgesprochen, aber mir ist es auch egal, aber dann war ich halt, in der Redaktion war ich am Ende halt nur noch Jesko. Ja. Das habe ich nie mehr wegbekommen.
Ja. Schöne Grüße auch an der Stelle an einen ehemaligen Schalke-Trainer, der aus Alessandro Schöpf Massimo Schipp gemacht hat.
Ja, das erzählt mir, wie heißt jetzt der Skodran tatsächlich, erzählt er die Story immer wieder. Der hat ja dann irgendwann den Hermann beerbt, der Skodran Mustafi.
Ja.
Und der, das ist so lustig, wer da von dieser Story erzählt, also das ist Wahnsinn. Aber gut, anderes Thema.
Ich weiß sogar, lustigerweise, ich habe die Pressekonferenz gesehen und saß davor und mir ist echt die Kinnlade runtergefallen, als ich diese Pressekonferenz gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war dann doch ein bisschen.
Er hat sich ja danach ja sogar eine eigene Instagram-Seite extra mit dem falschen Namen
umgebracht. Ja. Das war Schöpf nicht selber, oder? Das war, glaube ich, ein Imposter, oder?
Man weiß es nicht genau, ne?
Ja, ich weiß. Ich bin ihm aber auch gefolgt, ja.
Der hat ja auch
Can Erdogan gesagt auf der PK zu Bostuan. Und also das war wirklich, boah, eieiei. Das war großes Kino. Das war wild.
Ja.
So, betrachten wir mal ein bisschen den Bundesligaspieltag. Und da gibt es eine wichtige Frage erstmal vorweg. Uwit, ich habe schon rausgehört, du guckst parallel wahrscheinlich wenig Fußball.
Ich gucke nie Fußball eigentlich. Nein. Tatsächlich gucke ich sehr viel Fußball. An dem Wochenende, ich musste mich erst nochmal richtig schlau machen jetzt über die ganzen Ergebnisse, weil ich nach Leverkusen eigentlich wollte, die Augsburger mir anschauen, weil wir tatsächlich gerade zwei Spieler dort haben, die bei uns im Kader stehen mit dem Mert Kömür und dem Anton Kade. Dummerweise war dann die Autobahn gesperrt, als ich unterwegs war. Dann hat er mich über Chorweiler führen wollen, irgendwie hinten rum. Und dann hieß es auf einmal, in 900 Metern nehmen Sie die Fähre nach Leverkusen. Und da ich so, hä? Wo bin ich
das
denn jetzt?
Das ist jetzt schon der Folgentitel.
Ey, das war Wahnsinn. Nehmen Sie die Fähre. Und ich dachte, was ist denn hier los? Ja. Und dann habe ich da 20 Minuten gestanden, weil da war eine Riesenschlange. Ich weiß, ich habe das noch nicht gesehen. Vielleicht passen da 5 Autos drauf. Die müssen ja auf der anderen Seite erstmal wieder raus. Dann kommen wieder 5 rein. Und ich bin in 20 Minuten 2 Autos vorangekommen, aber da waren 100 Autos vor mir. Und dann bin ich wieder umgedreht und habe das Spiel leider nicht gesehen. Bin zum Kumpel und wir haben dann da Konferenz geschaut, weil die unbedingt Konferenz schauen wollten.
Und deswegen das wäre
kein
nämlich
einzelnes jetzt, Spiel, kein einzelnes das, Spiel schauen dürfen.
Das wäre die Frage zu Beginn der Bundesliga-Analyse gewesen.
Was ja dann die Experten von den Amateuren trennt.
Ja, ich sage euch ganz ehrlich, also generell die Spiele im Fernsehen zu schauen, um die Spieler zu analysieren, das ist schwierig. Man kann so ein bisschen Eindruck bekommen, ne? Dann kannst du so ein bisschen mitsprechen, aber eigentlich ist es im Stadion was ganz anderes. Wenn ich jetzt ein Spiel gucke ich es ganz anders, als ich auch als Vereinstrainer gemacht habe. Als Vereinstrainer habe ich geschaut, wie die Mannschaft das Ganze taktisch löst. Aber als Mannschaft, was machen sie offensiv wie defensiv? Und jetzt gucke ich ja auf den einzelnen Spieler. Wenn ich jetzt einen Innenverteidiger anschaue, wenn ich jetzt in Stuttgart den Finn Jelt schaue und der Ball ist vorne irgendwo, dann gucke ich nicht nach vorne, was passiert da, sondern ich gucke auf den Finn. Wie agiert er? Schiebt er nach? Ist er gut in der Restverteidigung und Co.? Deswegen, und das kannst du halt in der Fernsehperspektive meistens so gut wie nie sehen und erkennen.
Ja, es gibt ja dieses Tactical Feed, ne? Da muss ich ja mal meinen Arbeitgeber loben, der beim Topspiel, aber soweit ich das weiß, nur dieses Tactical Feed anbietet, wo man halt einen breiteren Blick hat, einfach auf die gesamten Mannschaftsteile in jeder Situation, ne? Und nicht nur dieses Schlüsselloch, was man durchs Fernsehen kriegt. Das ist auch der Grund, warum ich lieber ins Stadion gehe.
So, das ist was ganz anderes. Man hat ein anderes Gefühl, anderes Gespür. Ja. So, klar kann ich mir im Nachhinein, wir haben ja die ein oder andere Möglichkeit, wo ich mir das ganze Spiel dann auch in so einem Tactical Feed runterziehen kann, um das dann nochmal zu schauen. Aber wenn ich jetzt Bundesliga gucke unter uns und ich gucke das gerne meistens gucke ich das dann mit Freunden, wenn ich die Zeit habe und ich selbst im Stadion bin, dann gucken wir Konferenz, weil wir zusammen dann da sitzen, Spaß haben wollen. Wir bestellen uns immer einen Burger und dann ist gut. Also eigentlich geht es da gar nicht um Fußball. Und das meine Arbeit, die mache ich dann nachher. Das ist dann für mich nicht Arbeit, das ist dann auch reines Vergnügen oftmals. Das darf meine Frau noch nicht hören, sonst kriege ich einen auf den Deckel, weil ich sage, ich arbeite.
Also der private Ovid ist bei Konferenz, aber der berufliche bei einem Einzelspiel. Aber
Ja, unbedingt. Also privat bin ich sehr gerne bei Konferenz, weil ich dann die Highlights sehen möchte, Tore etc. Aber ansonsten, wenn es um Arbeit geht, dann auf jeden Fall das Einzelspiel.
Ja, wir diskutieren das hier immer kontrovers, weil ich bin tatsächlich auch eher der Einzelspielgucker, weil ich will halt so ein Spiel gerne fühlen. Also ich kann, so das andere ist halt... Ja, verstehe ich.
Wenn ich nicht so viel gucken würde sonst außerhalb und dann immer Einzelspiele so noch nachher gucke, dann wäre es wahrscheinlich ähnlich so. Ne? Ja. Also wenn jetzt um die Champions League geht, da gucke ich dann auch lieber das eine Spiel, so wie jetzt Bayern-Real Madrid, weil es einfach ein unfassbares Spiel war und du diesen Fluss dann wirklich auch mitbekommst und fühlst, als dann die Konferenz. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, mit Freunden bin, da geht es mir noch nicht um Fußball, da geht es mir meistens einfach um das Beisammensein. So, ne? Die könnten da auch Radfahren anmachen und das wäre okay dann.
Ja, das verstehe ich. Ja.
Dann gehen wir doch mal direkt rüber und erstmal gratuliere ich mir selber zur deutschen Meisterschaft, zur 35. Und natürlich auch dem FC Bayern München. Glorreiche Woche, grandios, super gekrönt, erste Champions League, souverän, könnte man fast sagen.
Ja.
Und dann noch souveräner Meister geworden. Was sagt ihr denn zum Champions League-Abend erstmal? Was war das denn für ein Spiel, ey?
Also, wenn ich ganz kurz anfangen darf, was Technisches, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Als Sky-Mitarbeiter hatte ich tatsächlich kein DAZN-Abo, weil ich ja auch keine Konferenz gucke. Ne? Deswegen brauche ich das ja auch gar nicht. Aber ich sah in dem Moment einfach keine andere Möglichkeit, dieses Spiel zu gucken, dass ich also mir mit einem Freund das DAZN-Abo, Monatsabo geteilt habe, um dieses Spiel gucken zu können. Also wir haben jetzt ein DAZN-Monatsabo zusammen.
Stark.
Und wir saßen halt nach, keine Ahnung, einer halben Stunde da, haben uns angeguckt, haben gesagt, alles klar, das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, okay. Sehe ich auch so. Ich war mit Freunden tatsächlich, haben wir das Spiel geschaut. Mein bester Freund aktuell, absoluter Real Madrid-Fan. Also der ist ja Wahnsinn. Also das ist nicht normal, wie er diesen Verein unterstützt und mitfiebert. Der war Ultra, vor dem Spiel war er noch sehr zuversichtlich. Mhm. Nein, Real Madrid ist Champions League. Das ist unser Spiel, ganz sicher. Das ist unser Modus. Wenn hier das Flutlicht angeht, die Hymne kommt, dann gehen die wieder alle in Maschinenmodus. Und egal wer kommt, wir hauen die weg, egal wie schlecht wir in der Meisterschaft sind. Es wird eine einseitige Sache. Das war dann relativ schnell klar, dass es doch nicht einseitig wird, das Ganze. Und war auf jeden Fall ein cooler Abend. Also muss man sagen, es ging in beide Richtungen. Es ging ab ohne Ende. Ich finde auch, beide haben es verdient. Beide Mannschaften haben super gespielt. Ich freue mich natürlich am Ende, dass die deutsche Mannschaft weitergekommen ist. Verfolge ich natürlich dann noch lieber und freue mich dann auch für Spieler wie Tom Bischoff, auch wenn er leider nicht dabei sein konnte, und Lenny, weil die auch bei uns mit dabei waren. Ob wir den Lenny jetzt nochmal sehen, weiß ich nicht. Aber deswegen habe ich mich natürlich für die Bayern gefreut. Aber es ist Wahnsinnsspiel gewesen.
Auch wenn Fußballfans zuhören, übersetze ich ganz kurz: Lenny ist Lennart Karl, nehme ich an.
Richtig, ja.
Genau. Ja, also wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, ne? Und ich habe gesagt, boah, ich weiß nicht, ob das so ein klares Ding wird. Ich hatte echt die Hosen voll, weil, wie du sagst, oh, Real Madrid ist Real Madrid und das ist so eine Champions League-Mannschaft, ne? Scheißegal, wie es in der Liga läuft bei denen.
Ja.
Und dann konnte ich die erste Halbzeit nicht gucken, weil meine Freundin Geburtstag hatte an dem Tag. Wir waren essen. Ja, natürlich alles, vielleicht mal kurzes Recap, schlau eingefädelt, ne? Also ja. Tisch ursprünglich für 20 Uhr im, was war es, Massimo. So, dann, schlau wie ich bin, 19.40 Uhr schon da gewesen.
Stark.
Konnten direkt bestellen. So, Essen kam relativ zügig, alles relativ zügig. 21 Uhr auf die Uhr geguckt, ein bisschen schneller angefangen zu essen.
Aber 21. Warte mal, du hast um 19.40 Uhr warst du da, hast bestellt und hast um 21 Uhr noch Essen auf dem Tisch gehabt?
Naja, aber ein kleines Getränk vielleicht noch.
Also.
Ja, ah ja, okay. Mit Vorspeise und allem drum und dran. Das passte schon ganz gut. 21 Uhr auf die Uhr geguckt, ein bisschen schneller angefangen zu essen. 21 Uhr und 30 Sekunden, da ist mir die Kinnlade erstmal runtergefallen.
Ist auf dem Klo.
Dann sind wir, glaube ich, um 21.10 Uhr sind wir aufgestanden und gegangen. Und dann dauerte das aber noch 20 Minuten, bis die Bahn kommen sollte. Wie der Zufall so wollte, lag eine Kneipe auf dem Weg, die draußen Bildschirme aufgebaut hatte, da in der Südstadt. Da musste man dann auch kurz stehen bleiben, weil das war schräg gegenüber von der Haltestelle. Ja, und zweite Halbzeit konntest du dann hier noch entspannt gucken. Aber war schon ein heftiges, heftiges Spiel. Hätte ich so nicht erwartet. Also, dass es eng wird, ja, aber dass es so heftig wird, das war schon sehr krass. Aber ein geiles Spiel.
Ist ja tagesformabhängig dann oftmals, ne? Die spielen auf so einem hohen Niveau, das ist dann einfach so, dass es dann tagesformabhängig ist oder halt durch so Kleinigkeiten wie diese Entscheidung mit der gelb-roten Karte, ob sie jetzt berechtigt war oder nicht. Aber das entscheidet dann natürlich sowas, ne? Das hat man ja gesehen, wie zügig dann die Bayern da ihren Vorteil raus auch gezogen haben, so, ne?
Definitiv. Was sagt ihr denn? Platzverweis in Ordnung oder nicht?
Ich finde, in so einem Spiel ist es ein bisschen wenig. Er hat ja danach ja so gezeigt, von wegen 1, 2, 3. Er hätte ja schon irgendwie mehrere Sachen gehabt. Und das war der Grund. Ich habe auch das Gefühl gehabt, als er gemerkt hat, fuck, der hatte schon gelb. Ich bin jetzt gelb-rot. Ich weiß nicht, ob er das gewusst hat, dass er ihm jetzt die gelb-rote gibt, direkt als er sich dafür entschieden hat. Aber am Ende ist es auch saudämlich. Das sind zwar nur 2, 3 Meter, aber das sind 2, 3 Meter. Ja. Und das ist halt die Regel. Punkt.
Und da finde ich ja so eine klare Regel wie im Handball super, ne? Wenn der Schiri pfeift, dann hast du den Ball nicht mehr anzupacken. Es gibt auch gar keinen Grund, das zu tun. Es gibt keinen Grund. Du kannst einfach diese Regel einführen, wie im Handball. Wenn der Schiri pfeift, bleibt der Ball liegen. Fertig.
Ja, es gibt nur einen Grund. Und das ist, das Spiel zu verzögern oder den Konter zu unterbinden. Also er macht es ja bewusst.
Ja, ja. Ne? Eben drum. Und dann ist es eine Karte. Und dann, ich bin da auch so ein bisschen bei. Also, seien wir ehrlich, wenn der das voll auf dem Schirm gehabt hätte, hätte er ihm niemals gelb-rot gegeben in der Situation. Aber du musst halt lass die Finger vom Ball.
Es ist auf jeden Fall keine Fehlentscheidung, Punkt.
Ja,
also
nee, genau.
Es ist hart, aber es ist dämlich vom Spieler und deswegen ist es aus meiner Sicht dann auch korrekt. Also nochmal, wenn der Schiedsrichter, glaube ich, das auf dem Schirm gehabt hätte, dass der schon gelb verwarnt ist, ich glaube, dann hätte er sich vielleicht anders entschieden im Nachhinein, aber so ist es jetzt doof gelaufen, aber es ist alles korrekt.
Und noch ein Ding, was irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm hatte, warum das Spiel unterbrochen war, ist ja auch wieder ein Foul von ihm vorangegangen. Ja, wo man schon gesagt hat, okay, war jetzt kein gelbwürdiges Foul, aber dann in der Situation noch den Ball zu nehmen und ich glaube, das war einer zu viel.
Deswegen hat er ja dann so gemacht, von wegen so. Ja.
Genau.
Und ich finde es am Ende auch unfair, einen Schiri dafür zu kritisieren, dass er die Regeln befolgt. Also,
Das ist eh immer ein schmaler Grat. Ne? Ja, ja. Das hört man ja jede Woche und ich glaube, ich glaube schon, dass die Schiedsrichter alle gewillt sind, ihr Bestes zu geben, da in jeder Sicht versuchen, da unparteiisch zu agieren. Ja. Und ich glaube, keiner macht das in irgendeiner Form extra. Ganz im Gegenteil. Die wissen doch selber, dass sie am nächsten Tag die an Pranger gestellt werden. Ja. Heutzutage aus 18.000 verschiedenen Perspektiven. Ich habe jetzt bei dem Bundesligaspieltag war zum Glück bei der Konferenz ganz schnell auf die Szene mit Jatta gegen Bremen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. War erst rot und dann hat er sie zurückgenommen. Und am Anfang, wir haben 800 Perspektiven gesehen und wir haben uns trotzdem gestritten, ob es rot ist oder nicht. Mhm. Also in der Gruppe. So. Ja. Und er sieht es einmal in 0,001 Sekunde und muss es dann entscheiden. Deswegen,
entscheiden.
glaube ich, der schwerste Job, den alle haben in dem Moment. So, ne?
Ja, es ist ja auch wie die gelb-rote Karte, die Schalke da bekommen hat. Ne? Wo war es? Mhm. In Elversberg. So, ja. aus der reinen Live-Perspektive konnte ich nicht sagen, wer da wem auf den Fuß tritt. Ne? Und genau. wenn Jaye dem anderen auf den Fuß tritt, dann ist es halt gelb für Jaye und dann ist es völlig richtig.
Ja, sah genau, für mich sah es genau gleich aus. So, das war so eine ähnliche Szene. Es sah auch so aus, wenn der andere Jatta auf den Fuß getreten wäre eher.
Ja. Und
ich glaube, grün war es.
Was ich aber dann wieder, und wir haben die Diskussion hier schon 100.000 Mal gehabt, ich mache sie trotzdem nochmal, ich finde es halt dramatisch, ja, wenn dann in Köln einer sitzt, ein Mikro in der Hand hat, nur auf den Knopf drücken muss und dem Kollegen sagen muss, ey, das ist falsch. Und der darf es nicht. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Leute, gebt das frei. Wenn du siehst, dass da auch ein spielentscheidender Fehler auch bei einer gelben Karte gemacht wird. Ich meine, ist ja ab Sommer so. Ne?
Aber ich glaube, die machen es ja jetzt ab Sommer. Ne?
Ist ja, genau. Ab Sommer ist es so, da ist es freigegeben. Aber da beißt sich ja auch der VAR, der beißt ja in die Tischkante.
Ja. Wenn ich glaube, das ist dann bei Ecken auch. Ne? Wenn es Ecken gibt, die eine nicht korrekt gewesen wären. Ja. So, aber das finde ich auch absolut richtig, weil wir sehen ja, Arsenal auf Bayern inzwischen, das ist eine Riesentorchance jetzt heutzutage.
Ja.
Ne?
Ja, genau. Ja. Sehe ich genauso. Also finde ich auch ganz wichtig.
Ja, eine Sache war zum Beispiel auch, die hat ein ehemaliger Trainer, mit dem ich zusammengearbeitet habe in Darmstadt 3 Jahre, der Thorsten Lieberknecht, das hat ihn unheimlich immer geärgert, wenn nach einer Situation der Ball gespielt worden ist, die Fahne unten geblieben ist, obwohl es halt abseits gewesen ist, dann oder vermutlich oder vermeintlich abseits gewesen ist und dadurch eine Ecke entstanden worden ist, dann haben sie das auch nicht mehr korrigiert. Und dann hat er sich immer so darüber aufgeregt, dass diese Situation, deswegen ist es halt auch gut, dass sie da jetzt in irgendeiner Form eingreifen können, weil das ist immer eine Riesentorchance für den Gegner.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Absolut. Ja. Aber wirklich ein Fantast, um da aufs Spiel zurückzukommen, also ein so fantastisches Fußballspiel, ne? Wirklich einfach... Ja. Einfach,
hat Spaß gemacht.
Super. Ja, das ist so die Essenz des Fußballs gewesen. Ne? So ein bisschen einfach Weltklasse-Spieler ohne große taktische Fesseln, sondern die sind halt nach 30 Sekunden einfach gefallen. Ja. Hat Neuer gesagt, nee, kein Bock drauf. Und das fand ich einfach fantastisch. Was dann auch passiert, wenn du solche Weltklasse-Fußballer dann auch von alleine lässt, ne? Das ist schon Wahnsinn.
Voll. Und direkt die Mentalität am Wochenende weiter mitgetragen. Ne? 1-0 in Rückstand gegangen, aber das Ding mal sowas von locker gedreht. Da hat Stuttgart wirklich gar keine Schnitte gehabt. Ne? Die haben hinterher keine Spielanteile mehr gehabt. Bayern hat die so eingeschnürt dahin drin. Vor allem, du weißt auch, du kannst Meister werden. Und das finde ich so, so beeindruckend. Jeder weiß es seit Monaten, seit Wochen, dass sie Meister werden. Aber die sind trotzdem...
Die sind hungrig. Die sind einfach hungrig. Die haben einfach Spiel. Bock. Die haben einfach Bock, die Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie so eine Kultur, die da vorgelebt wird, auch vom Company, dass sie selbst im Training wahrscheinlich diese Gier, diese Lust aufs Gewinnen immer wieder haben, in Trainingsform, wettkampfmäßig zu trainieren. Und das haben sie einfach im Trainerteam überragend hinbekommen, wieder diese Gier auf Erfolg bei dem FC Bayern hinzubekommen. Ja.
Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass am Ende der Saison, wenn es bei dieser einen Niederlage bleibt, dass Joshua Kimmich zu Hause sitzen wird, sich in den Spiegel guckt und sagt, das kann nicht sein, so eine beschissene Dreckspisse. Diese eine Niederlage, das wird den so wurmen.
Ja, also bei dem Kimmich ist es ja auch so. Man kann sich streiten über ihn. Der eine findet ihn super, der andere findet ihn nicht so toll. Also ich muss sagen, diese Einstellung zu dem Sport, zu dem Spiel, was wir alle so lieben, die er hat, die ist, überragend. Also das ist überragend und da geht er auch, finde ich, absolut als Kapitän, als Vorbild voran. Und so muss es sein. Der lebt das als verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz und deswegen, der ist, ich sag mal, so ein Aushängeschild, wie die Einstellung der Mannschaft ist.
Ja, ich habe mir mal gesagt, wenn ich mit dem auf dem Platz gestanden hätte, ich hätte mir mit dem die Köpfe eingehauen wahrscheinlich, aber du brauchst so einen in der Mannschaft.
100%.
Jetzt komm, sorry.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sage.
Wenn es wichtig war, kommt es wieder. Ne?
Doch, jetzt weiß ich es. Du hast gesagt, das ist etwas, was Kompany reingebracht hat. Ich finde ja, das ist einfach so ein bisschen die DNA vom FC Bayern. Ne? Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Aber wenn wir mal einen 20-Jahre-Schnitt nehmen aus diesem Verein, wenn du da einen Vertrag unterschreibst, dann nehmen die dich in den Arm und sagst, Junge, wir sind hier mir san mir. Und wenn du nicht funktionierst, dann ist der Nächste mir san mir. Okay?
Ja,
und dann,
100%.
Dann weißt du halt genau, ey, hier muss ich abliefern, sonst kommt entweder der nächste Weltklasse-Spieler von der Bank oder die holen halt einen neuen. Ne? Ja, also hier ist nichts mit Ausruhen. Und das finde ich halt, da habe ich einen Riesenrespekt vor dem FC Bayern. Und da, ich habe halt beruflich sehr viel mit dem BVB zu tun. Und das ist halt auch etwas, was ich dann in Dortmund auch immer kritisiere, dass der Habitus dieses Vereines, nicht einzelner Spieler, sondern des gesamten Vereins, ist halt einfach so, wenn wir müssen, dann können wir. Ja, aber die Bayern mussten nicht gegen Stuttgart gewinnen. Die hätten das auch in der nächsten Woche machen können oder in der Woche drauf. Völlig egal, ja. Aber die wollen immer. Die wollen immer. Genau. Und in Dortmund, da siehst du immer, wenn Spitze auf Knopf ist, dann funktioniert das plötzlich. Ja. Und wenn es dann nicht mehr ist, dann wird man wieder zurückgenommen. Letzte Saison, perfektes Beispiel. Bis März hätte ich kein Euro darauf gewettet, dass die in die Champions League kommen. Und plötzlich ballern die in den letzten Spielen alles weg und ziehen noch in die Champions League ein. Ja, aber jetzt hast du halt auch gemerkt, nach dem Bayern-Spiel, nachdem klar war, dass du bist dann nicht mehr in Reichweite, einfach in einer realistischen Reichweite, ja. Du merkst einfach jetzt im Endspurt, das wird nichts mehr. Ne? Also auch die Spiele in Stuttgart 2-0 zu gewinnen, war ja absurd, wer das Spiel gesehen hat. Klar, am Ende stellst du dich hin und sagst, wir haben ein Spiel gewonnen. Aber das ist halt genau etwas, was dann so ein Weltklasse-Club wie den FC Bayern von einem Club wie Borussia Dortmund unterscheidet, wie ich finde.
Und wir hatten es auch schon ein paar Mal angesprochen. Ne? Jetzt hast du am Wochenende auch eine Mannschaft gehabt, die fußballerisch für mich diese Saison mit zu den besten Mannschaften gehört tatsächlich. Also
Hoffenheim.
Nicht von der individuellen Klasse, aber rein vom Spielstil.
Und wen meinst du, Hoffenheim oder Bayern oder Stuttgart?
Hoffenheim.
Hoffenheim, ja.
Ja, finde ich noch einen Ticken besser als Stuttgart. Also Stuttgart, ne, Hut ab vor der Leistung, was der Sebastian Hoeneß da diese Saison auf die Beine gestellt hat, wieder mit den Mitteln. Aber Hoffenheim sehe ich die Saison fußballerisch noch einen Ticken besser. Und das ist was, wo Borussia Dortmund dann richtig, richtig Schwierigkeiten bekommt. Und das spiegelt sich dann auch im Ergebnis wieder.
Ja, ja. Und das, du siehst einfach, da ist dann keine Griffigkeit drin. Es gibt halt oft so Spiele, da fehlt halt was. Ne? Das haben die Bayern manchmal auch in Phasen. Auch in dieser Saison hatten die mal in Spielen Phasen, wo so ein bisschen Griffigkeit fehlt. Aber dann schalten die halt hoch und schießen 3 Tore in 10 Minuten. Ne? Und das geht halt dann anderen Mannschaften ab.
Du hast es schon richtig gesagt. Das ist einfach diese DNA, die der FC Bayern hat, die sie den Jungs mitgeben. Was ich vielleicht meinte, vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt. Ich glaube, der Vincent Kompany hat es noch mal mehr wieder ins Leben gerufen, das Ganze. Und das alles, ich sag mal, den neuen Spielern relativ schnell auch eingeimpft, dass sie von Anfang an da sind, ey, wir sind hier beim FC Bayern, hier geht's nicht. Könnten wir, sollten wir? Nein, wir müssen. Das ist, jede Woche ist Sieg. Es gibt nur Sieg. Es gibt kein Unentschieden oder Sonstiges.
Der hat das ja auch in einer Epoche bei Man City auch vorgelebt. Das war ja dann diese Epoche, wo sie nicht nur gute Spieler geholt haben, sondern wo sie dann auch diese Denke reinbekommen haben. Ne? Vorher haben sie ja auch teure Spieler geholt, aber eben dieses letzte Extra hatten sie eigentlich nicht. Ne? Und eigentlich in dieser Epoche mit Guardiola und Kompany als Kapitän, da waren die ja teilweise einfach unschlagbar. Ne? Also da waren die ja wirklich, haben die ja auch das vorgelebt und das bringt er jetzt halt mit. Ne? Aber er ist ja auch ein unfassbar intelligenter und interessanter Mensch.
Super. Super, super Typ. Gucken wir mal ein bisschen von oben nach ganz unten, weil da wird es noch spannend, bevor wir dann gleich zu dir kommen, Obid. Ja. Also meine Theorie in den letzten Wochen war ja, Wolfsburg wird St. Pauli noch kriegen. St. Pauli geht noch direkt runter und Wolfsburg kommt in die Relegation und dann packen die das in der Relegation. Das ist wie vor Jahren mit dem HSV. Ich glaube nicht, dass du die runterkriegst. Und jetzt ist es am Wochenende passiert. Ne? Wolfsburg schlägt Union auch noch zu Hause in Berlin mit 2-1. St. Pauli, was war es? 1-1, ne? Gegen Köln. Da geht es langsam dahin.
Es wird auf jeden Fall eng. Wird eng. Ich muss gestehen, ich kenne das Restprogramm nicht von beiden Mannschaften. Ne? Die Situation aber mit dem Abstiegskampf, mit diesen engen Spielen, die sind die Paulianer gewohnt. Die Wolfsburger das nicht. Das ist halt ein kleiner Vorteil, den ich bei Pauli sehe. So, ne? Und die also wissen halt, wir müssen, um in der Bundesliga zu bleiben, müssen wir alles dafür tun.
Das Geile ist, die spielen am letzten Spieltag gegeneinander.
Genau. Oh, das ist stark.
Also Wolfsburg spielt jetzt Gladbach, Freiburg, Bayern und dann Pauli.
Ja, und Pauli spielt Heidenheim, Mainz, Leipzig und dann am letzten Spieltag halt Pauli, Wolfsburg. Das wird ein...
Ich finde es vergleichbar, irgendwie ein bisschen.
Ja, ist vergleichbar. Die einen haben ziemlich. Bayern, die anderen haben Leipzig, die auch einfach, ich glaube, die letzten 4 Spiele gewonnen haben und eine unheimliche Qualität haben. So, ne? Ja. Also es wird vielleicht echt ein Showdown am letzten Spieltag. Das wäre natürlich krass.
Dann aber Einzelspiel.
Dann Einzelspiel.
Am letzten Spieltag möchte ich mir doch schön nochmal das Auftrumpfen vom FC Bayern anschauen. Aber in der Konferenz mit den anderen.
Ganz ehrlich, bevor wir jetzt den Spieltag abschließen, müssen wir einmal auf die Zweitligatabelle gucken, ne?
Ja, und auch auf die dritte Liga, sorry.
Ja, und ja, natürlich auch auf die dritte Liga. Gehen wir von oben nach unten. Also die zweite Liga ist echt, das ist ja wirklich absurd, ne? Wie eng das ist. Wenn selbst der tabellenletzte Münster mit 28 Punkten mit einem Sieg auf den Relegationsplatz springen kann. Boah, und Düsseldorf auf Platz 17 ist natürlich brutal, ne? Ja. Also da.
Das ist in den letzten Jahren auch ähnlich gewesen, muss ich sagen. In der zweiten Liga ist es immer extrem eng gewesen, dass wirklich viele Mannschaften noch um den Titel spielen oder viele Mannschaften auch auf einmal ganz schnell wieder reinrutschen können. Das war ja auch meine Zeit lang so.
Du kennst es ja ganz gut.
Ja, dass es gefühlt so war, dass es 4 Punkte zum Aufstiegsplatz waren und 4 Punkte zum Abstiegsplatz, dass du wirklich mittendrin bist und dann ein Spieltag entscheiden konnte, spielst du jetzt nochmal um den Aufstieg oder musst du nochmal bangen um den Klassenerhalt, so, ne? Das ist halt echt brutal und das zeigt aber auch, wie ausgeglichen und wie stark die Liga geworden ist in den letzten Jahren, ne? Das siehst du auch anhand der Vereine, die jetzt da sind, was für Traditionsvereine dort in der zweiten Liga rumtouren. Es gibt ja Spieltage, da macht das ja fast mehr Spaß, zweite Liga zu schauen, als in der ersten Liga.
Ja, das ist echt, echt spannend. Das Niveau ist manchmal ein bisschen überschaubar, da muss man auch ehrlich sein. Ne? Also ich finde, das ist nicht gestiegen in den letzten Jahren. Ich finde, der Gap zwischen erster und zweiter Liga ist teilweise schon extrem.
Ja.
Aber
das stimmt.
Aber so einfach vom Spannungsfaktor her macht das, ist es halt auch
und
dieses
Kulisse.
Spiel.
Kulisse. In Lautern hast du 50.000, auf Schalke hast du das Stadion voll, du hast so viele volle Stadien jetzt da, das ist halt Wahnsinn. Ne?
Ja, und auch Schalke Elversberg hatte halt auch so eine, das war auch auf einem guten Niveau, wie ich fand, und hatte auch halt eine spannende Dramaturgie, dieses ganze Spiel. Ne? Ich glaube ja, dass gerade diese gelb-rote Karte, diese ungerechte gelb-rote Karte, Schalke in Unterzahl schießt dann noch die Führung, bringt das über die Zeit. Ich glaube, das kann auch so ein Initial, so ein psychologisches Initial für den Endspurt gewesen sein. Wir schaffen es, uns gegen alle Widerstände durchzusetzen. Ne? Also, dass sich sowas dann auch in der Mannschaft nochmal verfestigt, die merkt, selbst eine ungerechte Behandlung, und das ist ja etwas, was mir persönlich immer am meisten wehtut, wenn ich merke, etwas ist tatsächlich falsch, aber es wird gegen mich entschieden, sowas stachelt mich immer oder hat mich früher beim Fußball auch immer extrem aufgestachelt. Da habe ich persönlich immer nochmal 10% draufgelegt, weil ich sauer war. Und ich habe das Gefühl, dass diese kleine Fehlentscheidung oder große Fehlentscheidung und dann die ganze Geschichte dieses Spiels ganz ausschlaggebend für den Endspurt für Schalke gewesen sein kann.
Auf jeden Fall. Ich kann das bestätigen aus den letzten Jahren mit Darmstadt, wo wir aufgestiegen sind in der Saison. Da war es halt auch so, dass wir haben eine gute Serie gehabt, aber irgendwann war es dann so, dass dann auch diese Selbstverständlichkeit reinkam und dass man gedacht hat, wir können gar nicht verlieren. Und wenn du solche Spiele gewinnst, wie jetzt der FC Schalke in Elversberg, dann kriegst du das Gefühl, wir sind unschlagbar. Und egal, was kommt, selbst wenn es ungerecht ist, selbst wenn wir in Unterzahl sind, selbst wenn wir zurückliegen, egal.
Wenn unser Weltstar fehlt, unser Kapitän fehlt, unser Abwehrboss fehlt.
Egal, da kommt ein Hammer rein und das funktioniert. Ja. Wir hatten irgendwann, ich glaube, 23 Spiele, die wir nicht verloren haben in Folge. Und das war Wahnsinn. Das war wirklich so, selbst wenn wir 2-0 zurückgelegen haben, habe ich da entspannt gesessen und gesagt, ja, die drehen das schon. Das läuft. Das war Wahnsinn, wirklich in dem Jahr. Ja. Dieses Gefühl kommt irgendwann auf. Wenn du dieses Gefühl hast, dann bist du auch unschlagbar. Weil dann weißt du, du funktionierst als Mannschaft und jeder ist für den anderen da.
Ja, also das habe ich. Und ich habe mir jetzt auch das Spiel gegen Preußen Münster angeschaut. Und das ist ja dann so ein Spiel, wo du Charakter brauchst, weil du spielst als Erster gegen den Tabellenletzten. Egal wie eng die Liga ist, du spielst als Erster gegen den Letzten. Die Rollen sind klarer verteilt, geht nicht. Ja, auch psychologisch. Da musst du halt reingehen und sagen, ja, ja, das schaffen wir schon. Das geht in dieser zweiten Liga nicht. Da kannst du auch gegen den Tabellenletzten verlieren. Ist halt so. Wenn du nicht voll da bist. Ne? Und dann fand ich es echt faszinierend, wie diese Mannschaft Schalke jetzt in dieses Spiel gegangen ist. Die haben die aufgefressen. Ne? Die haben einfach nichts anbrennen lassen in der ersten Hälfte, haben dann auch das Tor gemacht und das fand ich schon beeindruckend.
Das sind meistens die schwersten Spiele, Jesko. Genau. Wenn du vermeintlich gegen die Kleinen spielst, das haben wir ja als Deutschland so gut wie jedes Mal. Also in 80% der Fällen sind wir der Favorit und spielen gegen die kleineren Mannschaften. Aber es gibt auch da, gibt es keine kleineren Länder mehr. Das siehst du, wenn Deutschland gegen Österreich spielt, dass es nicht mehr so ist wie damals. Das siehst du, wenn wir gegen Lettland spielen oder sonst wen, dass es nicht darum geht, geht es jetzt 8-0 oder kriegen wir es zweistellig hin, sondern du musst diese Spiele erstmal gewinnen. So, ja. Wie gegen die Slowakei, wo wir uns auf einmal dann schwer getan haben. Ne? Das ist dann einfach so, weil für die ist es das Spiel des Lebens. Die können sich zeigen, die wollen sich zeigen. Und unsere, wir müssen jetzt erstmal so. Und das ist halt eine Kunst, dass du eine Mannschaft hast, die dann wieder, sind wir beim FC Bayern, dieses Gehen hat und diese Denke, wir wollen jedes Spiel gewinnen und wir machen das hier, weil wir Bock drauf haben und nicht, weil wir es müssen. Also ich springe jetzt nicht nur einen Meter, weil es einen Meter hoch ist, sondern nein, ich will meine beste Performance zeigen und ich springe jetzt 1,85 hoch. Ne?
Plus aber auch, was man vielleicht nicht vergessen darf, ne? Also warum tut man sich gegen die Slowakei auch so schwer? Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass sich der Fußball in der Welt einfach auch ein bisschen weiterentwickelt hat, was ich ja super schön finde. Ne? Also, Absolut. Dass du auch kleinere Nationen hast, die sich vielleicht von den Größeren was abgeguckt haben mit den Jahren, NLZs kopiert haben und einfach da Spieler, und vielleicht auch aus dem Ausland reingeholt haben, aber einfach, dass sich der Fußball entwickelt hat. Und das finde ich ist ja eigentlich was total Schönes und macht das Ganze viel runder und spannender. Ich meine, wir sind da sehr verwöhnt, ne? Wir sind auch sehr erfolgsverwöhnt und ich glaube, gerade in Deutschland ist die Kultur sowieso, wir müssen immer gewinnen und weil wir sind ja Deutschland. Aber da mal hinterzuschauen und zu sehen, wie sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren, da steckt schon einiges hinter.
Absolut. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Irgendeiner hat gesagt, es ist total schade jetzt, weil bei der WM dann auf einmal so kleine Länder dabei sind und jetzt nicht mehr die großen wie Italien und Co. Klar, also ich bin auch Fußballromantiker. Eigentlich will ich, dass Italien immer dabei ist. Ich weiß nicht, also als ich 10 Jahre alt war und Fußball gespielt habe mit Roberto Baggio und sonst was damals, wollte ich immer diese Italien-Kette haben. Da gab es so eine Kette. Ich war mit dem Fußballer mit so Dings. Dachte ich immer, ich bin Italiener zu der Zeit. Und deswegen, das gehört eigentlich dazu. Aber die Wahrheit ist nicht, wir sind alle schlechter geworden, die großen Nationen, sondern die anderen sind besser geworden, so wie du es sagst. Ja. Die haben sich weiterentwickelt, die haben Trainer dazu geholt, die besser sind. Die haben Spieler, die sind in ganz Europa aktiv und unterwegs auf Top-Niveau in Top-Clubs. Siehe Marokko zum Beispiel. Was ist das für eine Mannschaft? Ja. Die haben alles nur Top-Spieler, wenn du die erste Elf anschaust. Und die musst du erstmal schlagen. Und die haben halt auch diese Gier. Die wollen unbedingt. Ne? Und deswegen, es ist nicht so, dass die anderen Nationen alle schlechter geworden sind, die Großen, sondern die anderen haben sich weiterentwickelt aus meiner Sicht und sind einfach besser geworden, haben aufgeholt.
Und die großen Nationen...
Dazu noch ein konkreteres Beispiel, sorry.
Nee, gar nicht. Mach du zuerst.
Noch ein konkreteres Beispiel, weil was haben wir jetzt? 2026. Ich habe vor 11 Jahren noch in der Nationalmannschaft gespielt, für die Dominikanische Republik, in der A-Nationalmannschaft. Damals als Regionalligaspieler und war da schon mit den Europäern mit einer der Besten, so einer der Leistungsträger. Du guckst dir heute den Verband an. Das hat natürlich auch was mit finanziellen Mitteln zu tun, ne? Dass sich im Laufe der Jahre einfach gesteigert hat. Du guckst dir heute die Nationalmannschaft von der Domrep an, die irgendwo noch 142. sind in der Weltrangliste, aber sich mittlerweile realistische Chancen ausmalen können, mal bei einer WM teilzunehmen, weil die auch Spieler haben, die einfach in europäischen Top-Ligen spielen. Da ist nichts mehr mit Oberligaspielern, Regionalligaspielern. Da spielt ein Mariano Diaz, der vor 4 Jahren noch bei Real Madrid gespielt hat. Ja. Ja, also, und so zieht sich das durch den gesamten Kader. Und das ist eine Entwicklung. Das ist jetzt eine ganz, ganz kleine Nation. Bricht das mal auf die Slowakei runter beispielsweise. Aha. Da sind ja nochmal ganz andere finanzielle Mittel und andere Ausbildungsmöglichkeiten. Das ist einfach geil.
Ja, bin ich bei dir.
Und du hast halt bei den großen Nationen, um jetzt mal Italien als Beispiel zu nehmen, dann tatsächlich auch den Druck der großen Clubs, dass die Erfolg haben müssen, es sich dann nicht trauen, junge Spieler einzusetzen, die Entwicklung der eigenen Talente gefährden, lieber sich im Ausland bedienen. Das ist ja so ein bisschen eine Falle, in die Italien getappt ist. Ne? Auch dieser Mut, junge Spieler einzusetzen. Ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, das war jetzt letzte Woche, ich glaube zu Karl und Musiala oder sowas, hat irgendein italienischer Fußballfan gepostet. Da entscheiden sie Spiele, bei uns werden sie erstmal in die Serie B verliehen worden, um Spielpraxis zu sammeln. So, ja. Und das fasst so das ganz gut zusammen. Ich habe also einer meiner besten Freunde, mit dem ich auch Real Madrid geguckt habe, der ist halt Italiener und der lebt auch die Nationalmannschaft und der ist halt stinksauer, ne? Dass da in der Serie A ist auch einfach keine interessanten Spieler mehr gibt. Wenn man überlegt, dass Chiesa der interessanteste Spieler bei der letzten Europameisterschaft war, der aber in Liverpool überhaupt keine Rolle spielt. Ne? Der ist da hingewechselt und spielt einfach schlichtweg da keine Rolle.
Und das Schlimme ist hier, Jesko, die haben eigentlich richtig gute Jungs. Wenn du die U20, U21 etc. siehst, U19, die sind total erfolgreich. Ich glaube, die Mannschaft, die gegen uns jetzt bei der Europameisterschaft verloren hatte, das ist aber die Mannschaft, die in der U20 oder weiß ich, glaube davor in den Jahrgängen haben die gefühlt jedes Mal das Finale erreicht oder sogar gewonnen. Also die haben richtig gute Jungs inzwischen, viele gute junge Spieler, die trauen sich die halt noch nicht einzusetzen oder es ist wie du ist in den großen Clubs. Erst ab 25 bist du gefühlt einer, der jetzt bei uns hier eine Nummer ist. So, ne? Das ist einfach noch, das ist so dieses alte Denken, so wie es halt früher mal war. Ne? Du bist noch jung, du musst noch lernen, so komm mal in 3 Jahren wieder.
Ja, genau. Ne? Genau. Und das demotiviert halt auch, ne? Also das kann ich dann auch verstehen. Wenn du
deswegen wechseln sie aber auch alle weg aus Italien und zu anderen Vereinen.
Ja. Jetzt haben wir noch die zweite Liga. Jetzt, wir hatten schon lange kein Flutlichtgefühl der Woche mehr.
Stimmt.
Da waren wir ein bisschen nachlässig. Und jetzt würde ich gerne mal das Flutlichtgefühl der Woche an Christian Straßburger geben. Kommentator im Spiel Energie Cottbus gegen Rot-Weiß Essen. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Ihr werdet das Ergebnis wahrscheinlich gesehen haben. Ich habe es illegalerweise, ich hoffe, mein Trainer hört nicht zu, mir mein Handy in der Kabine während der Besprechung habe ich das Spiel laufen lassen. Ich glaube, ich spiele sowieso nicht. Habe mir das da reingezogen und das war ein Wahnsinns-Fußballspiel. Und der Kommentator ist so abgegangen, deswegen Flutlichtgefühl der Woche. Erstmal Christian Straßburger, Shoutout an ihn. Sehr, sehr geile Kommentatorenleistung und dann das Spiel auch einfach. Also für alle, die die dritte Liga vielleicht jetzt nicht so verfolgen. Ne? Top-Spiel, Rot-Weiß Essen, Zweiter, Cottbus zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Vierter, wenn ich mich nicht irre. Sehr nah beieinander, eigentlich ein 6-Punkte-Spiel für RWE. Wenn die das ziehen, gehen die meiner Meinung nach hoch. Und dann führen die mit 3-1, also sind 1-0 in Führung gegangen, dann 1-1, dann in der Zwischenzeit, in der ersten Halbzeit haben die noch auf 3-1 erhöht. Und dann
die Essener.
Die Essener, genau. Und dann kommt da ein wahnsinniger Tolcay Cigerci, der im Minutentakt da einfach Dinger raushaut mit einer Leichtigkeit und Cottbus mal eben von 1-3 auf mit 4-3 auf die Siegerstraße gebracht hat. Also ich glaube, da ist jedem in Essen in dem Moment das ganze Gesicht entglitten und jeder in Cottbus konnte sein Glück nicht glauben. Wahnsinnsfußballer, Tolcay Cigerci, darf man auch nicht vergessen. Spielt er jetzt mit seinem Bruder Tolga Cigerci auch zusammen in Cottbus. Also was der da gemacht hat, Wahnsinn. Und dann machen die in der Nachspielzeit, ne, in einem Konter dann noch das 5-3 und damit war der Deckel dann komplett drauf. Und damit bleibt die dritte Liga unfassbar, unfassbar spannend. Das ist ja so eng alles aneinander. Du hast an der Tabellenspitze VfL Osnabrück. Ich gucke parallel mal eben rein mit 70 Punkten. Die werden jetzt auch wechseln, gehe ich stark von aus. Dann hast du RWE mit 64 Punkten. Dahinter Energie Cottbus mit 63 Punkten. Duisburg mit 63 Punkten. Ja. Rostock mit 60 Punkten. Und dann bei Werl mit 58. Da wird es dann vielleicht schon ein bisschen enger. Aber die ersten 5 können sich alle noch berechtigte Hoffnung auf den Aufstieg machen. Und das ist eine so geile dritte Liga.
Auf jeden Fall, auch da sind alles Vereine, die auch schon mal in der ersten Liga oder viele von denen geschnuppert haben oder halt auch lange in der zweiten Liga waren. es macht eine Menge Spaß, diese Spiele dann auch zu sehen. Wenn in Rostock, was da los ist in dem Stadion, was auch in Cottbus los ist, was in Duisburg möglich wäre, die haben auch ein Top-Stadion. Bremer Brücke kenne ich selber, habe ich selber gearbeitet, macht Spaß ohne Ende, gerade freitagsabends. Also ja, das ist eine coole Liga, muss man sagen.
Ja. Voll.
So. Es wäre natürlich krass, wenn Duisburg Essen aufsteigen würde und Schalke nicht, und dann hättest du nächste Saison Schalke Essen und Duisburg in einer Liga. Das wäre schon wild, aber das wird aller
Voraussicht nach
nicht passieren. Nee.
Kann Duisburg leider den Aufstieg nicht, ich kann denen nicht mal den vierten Platz gönnen, weil das würde heißen, wir haben ja unser Niederrhein-Pokal-Halbfinale verloren. Oh. Das würde heißen, St. Tönis spielt nächste Saison im DFB-Pokal statt uns. Deswegen muss MSV da leider noch Fünfter werden, damit die im Finale da reißen. Okay. So, jetzt kommen wir mal zur wichtigen Personalie hier.
Ovid, jetzt haben wir so lange über uns geredet, jetzt reden wir mal über dich. Wie findest du uns?
Also das macht mir echt Spaß, muss ich sagen. Das ist cool, können wir öfter machen.
Ja,
herzlich. Nein, Spaß beiseite. Also, macht Spaß. Ich bin aber total uninteressant eigentlich. Es gibt gar nicht so viel coole Sachen von mir zu erzählen. Ich bin
das wage ich ganz stark zu bezweifeln. Gib uns doch einmal aus deiner Sicht deinen Werdegang im Schnelldurchlauf. Du bist in Gelsenkirchen geboren, hattest aber, wäre ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das Glück, im Münsterland aufzuwachsen.
So ist es. Ich bin dann sehr, sehr früh, bin einem Jahr mit meinen Eltern nach Münster gezogen. Bin in Münster aufgewachsen, habe da auch die meiste Zeit, über 30 Jahre meines Lebens verbracht, habe da auch dann in den Jugendvereinen größtenteils bei Preußen Münster Fußball gespielt, selber. Bin dann nach der A-Jugend, ich habe in der A-Jugend zwei Spiele für die erste Mannschaft in der dritten Liga machen dürfen, war aber damals noch zweigleisige Regionalliga. Mhm. Damals war das jetzt nicht so wie heutzutage, dass du mit 16, 17, 18 da regelmäßig spielst. Das war dann schon so was Besonderes. Und dann bin ich daraufhin dann nach Aalen gewechselt. Damals noch LR Aalen, heute Rot-Weiß Aalen, haben dann in der zweiten Liga gespielt.
Welches Jahr war das? Ganz kurz.
Müsste ich nach Aalen gewechselt werden. 2000, 2001. Das war noch unter Spicker, und ich habe da halt innerhalb von ein paar Jahren gefühlt 27 Trainer durch, mit zum Beispiel Werner Lorand, alter Haudegen, wer den noch kennt. Stefan Kunst war da. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben in zwei Saisons habe ich 6 Trainer erlebt dort. Und dann hat aber eigentlich meine Karriere, die ich mir erhofft hatte, ein schnelleres Ende gefunden als geplant. Da macht sich ja, hat sich auch der Hermann oder auch der Skodan drüber lustig gemacht. Ja, klar, Knie kaputt, deswegen bist du nicht Profi geworden. war tatsächlich so. Knie. Ansonsten hätte ich jetzt auch 300 Erstligaspiele wahrscheinlich. Nein, Spaß beiseite. Also ich habe mich dann relativ früh verletzt. Das Glück im Unglück aber gehabt, dass ich dann relativ schnell schon und sehr jung als Trainer einsteigen konnte. Ich habe dann bei den Sportfreunde Lotte einfach nur mittrainiert am Anfang, weil der Vater von einem ehemaligen Mitspieler und Freund von mir dort Trainer war. Der Klaus Bienemann war dort Trainer. Er hat gesagt, ja, ey, kannst dich bei uns fit halten und dann gucken wir mal weiter. Da war ich noch sehr jung. Hatte da eigentlich das ein oder andere Angebot auch aus der dritten Liga wie Saarbrücken und Co. Aber ich hatte halt...
Aber als Spieler, schon, nicht als Trainer.
Als Spieler. Okay. Da habe ich noch gehofft, dass ich spielen kann. Die Ärzte haben mir schon gesagt, nee, das wird nichts.
Kannst du definieren, was das war? Also ein Knorpelschädel.
Also heutzutage war es ganz einfach. Also ich hatte einen Außenmeniskusriss, der war halt relativ groß. Mhm. Die haben mir das dann korrigieren wollen, haben gesagt, die nehmen 20% weg. Am Ende war nur noch 20% Meniskus da, anstatt dass sie 20% weggenommen haben. Ich war so selten dämlich, weil ich übermotiviert war und habe nach 9 Tagen Krücken an die Seite geworfen. 10. Tag war ich eine Stunde joggen und am 11. Tag habe ich 90 Minuten auf Kunstrasen gespielt. Okay. Mit der zweiten Mannschaft. Danach war das Knie wieder so dick, weil da zu dem Zeitpunkt war wieder ein Trainerwechsel und ich wollte nicht dann irgendwie zur zweiten Mannschaft geschoben werden und wollte mich schnell wieder zeigen, dass ich dann oben bleiben darf. In Aalen war das davor noch. Deswegen ist das mit dem Knie so gekommen. Und dann hatte ich relativ schnell nicht nur diesen Meniskusriss und Meniskusschaden, sondern Knorpelschaden. Und das ist dann dadurch, dass ich immer wieder versucht habe und gemacht habe, hatte ich schon mit 22 einen Knorpelschaden vierten Grades. Und dann hieß das, okay, du kannst jetzt nochmal versuchen ein paar Jahre. Dann hast du aber mit 28 spätestens ein künstliches Knie. Und dann ist dein Leben nicht so cool, weil du dann auch vielleicht nicht mehr irgendwann mit Kindern kicken kannst oder sonst was und immer Probleme haben wirst. Oder du machst jetzt Schluss und dann geht das vielleicht noch. Ich habe mich dann leider irgendwann davon überzeugen lassen, okay, die haben recht, weil ich immer wieder ein dickes Knie hatte. Hat gar keinen Spaß mehr gemacht, weil ich ja trainiert habe. Das Knie war dick, saß dann 3 Tage mit Bein nach oben und Eis zu Hause, bis es wieder abgeschwollen war, um dann am Wochenende zu spielen. Und dann war es wieder dick. Und das war halt, das ging dann so ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr habt recht, das macht keinen Sinn. Und dann habe ich relativ früh dann schon als Trainer anfangen können. Der Klaus Bienemann, der hatte mir dann gesagt, komm, du kannst hier die nächsten Gegner für mich beobachten. Das war dann ganz simpel, habe ich angefangen, die Spiele zu schauen. Das war in der Oberliga damals noch und habe dann einfach nur aufgeschrieben, Nummer 19 spielt da, der spielt da. Und das war dann mein Scouting-Bericht für ihn. Also es ist ganz einfach angefangen. Hat sich dann immer ein bisschen weiter ausgearbeitet, bis er mir dann gesagt hat, ich darf auch mal dazu schreiben, ob einer gut ist oder schlecht und nicht nur die Nummer dahin schreiben. So hat das angefangen mit 22. Und dann ist es dann so gekommen, dass es irgendwann hieß, hier möchtest du nicht als Co-Trainer arbeiten. Das war dann mein Glück im Unglück, dass ich da als Co-Trainer schon sehr, sehr früh anfangen konnte und deswegen auch sehr früh dann meine Lizenzen alle gemacht habe. So ist es gekommen, dass dieser Weg vom Spieler, es war halt keine Karriere. Ich habe 3 Spiele in der zweiten Liga gemacht, habe 2 in der dritten Liga gemacht und dann war das schon vorbei. Also ich war mehr damit beschäftigt, die Bälle aufzupumpen und hinterm Tor zu holen von den richtigen Profis als alles andere. Aber man weiß nicht, was draus geworden wäre. Hätte gut gehen können, hätte aber auch schlecht gehen können. Am Ende bin ich glücklich, so wie es ist und bin dankbar für das, was ich jetzt erleben und erreichen durfte. Und gerade jetzt in der Position, in der ich jetzt heutzutage bin, ist es einfach nur ein Privileg, mit diesen außergewöhnlichen Talenten arbeiten zu dürfen.
Wann war für dich klar, dass du Trainer werden willst?
das war jetzt eigentlich gar nicht so. Jetzt mache ich das. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen soll, außer Fußball vorher. Weil ich habe Fußball gespielt. Ihr müsst wissen, meine Eltern sind beide Lehrer gewesen. Mein Papa Sport und Kunst. Meine Mama auch Lehrerin, ist dann irgendwann Grundschullehrerin und Direktorin geworden. Und dann war das eigentlich immer so, Schule ist wichtig. Wenn beide im Raum waren, Schule ist das Wichtigste. Sobald meine Mama aus dem Raum war, hat mein Papa gesagt, hier, geh kicken. Und dann hat sich das dann dahin entwickelt. Irgendwann hat der Werner Lohmann dann auch zu mir gesagt, Ruhe im Frieden, der ist ja nicht mehr unter uns. Ovid, du musst jetzt wissen, willst du Fußballer werden oder willst du auch Lehrer werden wie deine Eltern? So, weil wir haben Training morgens um 10 Uhr jeden Tag und entweder kommst du zum Training oder du hast keine Chance. So, ne? Dann bin ich am nächsten Tag zur Schule gegangen, habe mich abgemeldet in der 12. Klasse und habe das Abi dann abgebrochen, sozusagen zu der Zeit. War nicht ganz so schlau, weil 3 Monate später habe ich mir das Knie kaputt gemacht.
Kommt mir irgendwie sehr, sehr bekannt vor.
So ähnlich war das dann, das Ganze so. Ne? Deswegen, ich hatte gar keinen Plan, war Welt zusammengebrochen. Ich wusste nicht, was passiert jetzt hier? Was soll ich machen? Wohin mit mir? Hab alle möglichen Dinge durch den Kopf. Werde ich Physiotherapeut? Ich wollte irgendwas machen mit Fußball. Wie kann ich denn irgendwie trotzdem noch in dem Sport bleiben? Und das als Trainer war eigentlich gar nicht so geplant. Das habe ich dann einfach nebenbei einfach mitgemacht, weil es mir angeboten worden ist. So. Und ich irgendwie gedacht habe, ja komm, cool, machst du das mal ein bisschen nebenbei, neben dem Beruf, mal gucken. Aber gar keine Ambitionen gehabt, Trainer zu werden. Und dann habe ich dort dann in Lotte dann auch noch eine Ausbildung machen dürfen als Personaldienstleistungskaufmann und habe das andere nebenbei gemacht. Und dann sind wir halt aufgestiegen in die Regionalliga. Das alles ist professionalisiert worden, auch in Lotte drumherum. Und so kam das dann halt. Ne? Als dann der Mike Walpurgis dann auch nach Lotte gekommen ist, mit dem sind wir dann ja auch die nächsten Schritte gegangen in Lotte und mit ihm bin ich dann ja auch 10 Jahre zusammengeblieben. Dann bin ich ja mit ihm Richtung Osnabrück an die Bremer Brücke gewechselt und da hat es dann erst so angefangen, okay, das klar war, okay, das mit der Ausbildung war schön und gut, dass ich es gemacht habe, jetzt habe ich was dass wenn was ist, kann ich darauf zurückgreifen, aber okay, ab jetzt Vollgas mit Fußball. Das war dann, 2013, 2014 so der Fall. Ab da war dann klar, okay, jetzt will ich auch Trainer werden und das durchziehen, so, ne?
Konntest du, also du hast 3 Zweitligaspiele gemacht, ne? Aber konntest du damals gut dadurch schon vom Fußball leben. Also ich frage einfach aus dem Hintergrund, ne, wir versuchen auch immer so ein bisschen Einblick und Perspektive zu geben, so was passiert vielleicht nach dem Fußball, und das ist ja dann jetzt irgendwie ein besonderer Fall.
Nicht vergleichbar mit dem, was heute ist.
Ja.
So, nicht vergleichbar, was heute ist. Also das war nicht, ich weiß nicht, ich habe 4.000-5.000 Euro brutto oder keine Ahnung, sowas hat man da verdient damals. Ich glaube, die Jungs heute, die kriegen alle deutlich mehr. So, ne, als Jungprofi war das dann trotzdem okay. Aber es ist jetzt nichts, womit du leben kannst auf Dauer. So, ne? Also in dem Alter, dann mit 18, denkst du, du bist der Superstar und bist reich. Ja. In dem Moment, so dachte ich halt dann auch. Hab aber dann relativ schnell festgestellt, dass es nicht der Fall ist. Aber am Ende, ich kann nur mal dazu sagen, das sage ich auch mal jedem Spieler, egal wie gut du bist, egal wie toll deine Perspektiven sind, wenn du irgendwo ein U14-Spieler der Superstar in der Mannschaft ist, du bist noch so weit weg, um davon leben zu können. Es ist einfach so, ne? Auch wenn die, ist ja heutzutage Wahnsinn, was die schon in den U16-Bereich oder so teilweise an Geldern bekommen, junge Spieler. Und da deutlich mehr als ihre Eltern teilweise verdienen. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Weg, um nach ganz oben zu kommen, so weit weg, und es kann so viel passieren. Du kannst dich verletzen, du kannst irgendwas, weiß nicht, irgendwas kann passieren, was dein Leben so beeinflusst, dass du nicht diese Karriere gehst, die du dir vorstellst und wünschst. Und deswegen ist einfach die Schule immer noch das A und O, wo ich sage, da erstmal Hauptfokus auf die Schule, das durchziehen, und das andere machst du auch. Am besten beides parallel, aber nicht so wie ich damals, war dumm und dämlich. Ich habe jetzt am Ende Glück um Unglück gehabt mit der Trainerkarriere, aber ich bin eigentlich das beste Beispiel, dass du es nicht so machen darfst.
Mhm. Ja, habe ich auch gerade gedacht, heute sind die Zeiten da natürlich auch ein bisschen verändert. Gerade Anfang der 2000er mit dieser schrecklichen 2000er Europameisterschaft war ja eigentlich so ein bisschen das Initial, wo der DFB dann auch umgedacht hat und die NLZs und sowas installiert hat. Ne? Das war ja zu der Zeit und dann eben auch Schulen mit reingeholt hat, um die Spieler dann auch in den Leistungszentren auch zu beschulen, ne? Und eben nicht nur dieses reine, ja, jetzt wirst du Profi, ne? Das war halt früher so, da muss ich entscheiden, gehst du jetzt zum Training oder gehst du in die Schule, ne? Da wirst du hier nichts, wenn du zur Schule gehst, das ist nichts, musst trainieren. Ne? Das wurde ja dann auch ein bisschen gekippt und überdacht. Ja. Ne? Da hat ja dann, also in Gelsenkirchen, du kommst ja aus Gelsenkirchen, gab es ja dann die Schule Bergerfeld zum Beispiel, ne? wo die Draxlers, die Özils und sowas dann auch zur Schule gegangen sind, während sie bei Schalke aber schon relativ hoch gespielt haben.
Ja. Nein, das ist definitiv auf einem ganz anderen Niveau heutzutage. Zum Glück auch so. Ich glaube auch, dass viele Trainer, ich kann nur von den Trainern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sprechen. Wenn ich zuletzt denke an auch an Darmstadt jetzt wieder, darauf zurückzukommen, weil wir da halt auch ein NLZ hatten, da hatten wir auch gute Jungs dabei. Wenn die aber in der Schule nicht geliefert haben, haben wir gesagt, dann dürft ihr nicht trainieren bei uns. Schule muss auch geliefert werden. Wenn die Schule läuft, dann könnt ihr auch sehr gerne, natürlich oberste Priorität und Voraussetzung war, dass die natürlich auch abliefern auf dem Fußballplatz, weil sonst dürfen sie erst rechtlich bei uns trainieren. Aber das andere muss auch passen. Wenn sie Scheiße gebaut haben außerhalb des Platzes oder nicht in der Schule Gas gegeben haben, dann war das halt auch so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt seht mal wieder zu, dass der Fokus da auch in die richtige Richtung geht. Weil ich glaube, dass nicht nur der Fußballer, sondern der Mensch vor allen Dingen gerade in dem jungen Alter auch erstmal wichtig ist. Und da erstmal, dass wir denen da auch zeigen können, was eigentlich im Leben das Wichtige ist. Ne? Fußball ist super, ist mega, und ich wünsche jedem von diesen jungen Jungs diese Karriere, aber es ist leider, ich weiß gar nicht, 0,00 sowieso werden Profis von den ganzen Jungs, die Fußball spielen.
Ja, und das siehst du ja auch an denen, die aus den NLZs kommen teilweise, ne, die wirklich auch in den U19-Mannschaften noch die großen Bringer sind. Die landen dann woanders, ne?
Also ja, ich hab ein Beispiel, das ist für mich das beste Beispiel, das erzähle ich dann auch immer den Jungs. Wir haben einen Jungen gehabt, lass mich nicht lügen, nicht, dass ich es falsch, ich glaube, Markus Schneider hieß er. Bundesliga-Torschützenkönig zusammen mit Lasogga. Damals. Ja, bei Borussia Dortmund, Lasogga bei Leverkusen. Ich glaube, beide 25, 26 Buden. Marco, glaube ich, sogar noch mehr. Den haben wir nach Lotto geholt. Super Stürmer. Hat sich wahrscheinlich auch schon in der Bundesliga und sonst so gesehen. Lasogga hat ja den Weg gemacht und irgendwann seine Millionen verdient. Und bei ihm war es dann aber 3 Jahre später so, dass er, glaube ich, in der Landesliga, Kreisliga oder sonst wo gekickt hat. Weil das dann einfach auch nochmal ein Unterschied ist, Jugend und Profis. Ja. Das kann einfach, da kann es funktioniert haben, woanders nicht. Und dann kann auch vielleicht mal ein Wechsel, ein schlechter Transfer auch dafür verantwortlich sein. Oder ein Trainer, der ein anderes System will, der will einen Stoßstürmer, du bist aber der kleine Bewegliche oder sonstiges. So, ne? Ja. Das ist halt, da gibt es so viele Situationen, die eintreffen können, die deine Karriere beeinflussen können, die du dann irgendwann startest oder dann halt vielleicht auch nicht startest. Das ist halt echt, finde ich, zu großes Risiko ist, da nur auf die Karte Fußball zu setzen.
Ich noch ein Parallelbeispiel dazu, weil du es gerade gesagt hast, ne? Auch U19 Torschützenkönig. Saison, es müsste sein 14-15, Schalke und Leverkusen. Leverkusen Marc Brasnitsch, Schalke Felix Schröter, beide mit über 30 Toren. Mhm. Felix Schröter spielt heute, haben wir vor 2 Wochen, glaube ich, noch kurz thematisiert hier im Podcast, irgendwo in Norwegen in der 2. oder 3. Liga und Marc Brasnitsch, weiß ich gar nicht, ob der noch spielt. Irgendwo in der Regionalliga vielleicht, ne? Als Jugendfußball.
Ja, ich glaube, den kenne ich. Ist das nicht so ein super Talent gewesen, der auch irgendwo in England oder so mal dann war? Der hat da glaube ich, dann auch nachher bei Fortuna Köln und so gespielt, ne? Ich glaube, in der Regionalliga haben wir auch ein paar Mal gegen den gespielt dann damals.
Der Marc Brasnitsch?
Ja. Kann das sein?
Der Jugendregel
auch in irgendwo in England gewesen ist. Also, ist ja auch egal.
Auf jeden Fall. Einer ist von Leverkusen nach Liverpool gegangen, aber ich komme jetzt gerade auf den Namen.
Das ist Samet Yeji.
Das war ein anderer.
Marc Brasnitsch ist dann zu Paderborn, glaube ich, verliehen worden von Leverkusen. Ja. War dann bei Fortuna Köln, Viktoria Köln, BFC Dynamo und ich weiß es nicht, dann zuletzt Bonner SC. Jetzt, ich gucke gerade, er spielt jetzt bei Wegberg Beek.
Ja. Jugend siehst du nicht, wo er war? Ich habe im Kopf, dass er irgendwo in England gewesen ist. Also.
Nee, naja, Aachen, Leverkusen aber, komplett.
Aber wann, ich meine, du hast jetzt auch viel mit jungen Spielern gearbeitet. Siehst du irgendeinen Moment oder gibt's Anzeichen, dass du sagst, okay, der wird's packen, der wird's nicht packen? Oder sind das wirklich sehr individuelle Wege?
Ich glaube, es gibt natürlich so Naturtalente, wenn du den Lennart siehst, er war bei uns im Training, beim ersten Training hast du sofort gesehen, boah, wow, was hat der drauf? Oder sogar vorher, ich habe bei dem. Wir machen immer im Winter Trainingslager für die Juniorenspieler. Das ist dann die U15, U16, U17 ist dabei, U18 auch ab und zu. Dann gibt es dann oftmals in Pinatar so Lehrgänge, wo dann die Top-Talente mit sind, wo man dann halt auch Trainingseinheiten auch individuell auf die verschiedenen Spieler macht. Da war er noch bei der U17 mit dabei. Hast du sofort gesehen im ersten Training, es ist einfach ein Unterschied. Wenn der da ins Dribbling geht, der konnte machen, was der möchte. So, ne? Aber der musste halt auch Bock haben, sonst siehst du auch, dass das dann nicht funktioniert. So, ne? Aber das ist schon Wahnsinn, wenn der nach innen zieht und dann das lange Eck anvisiert, wie Robin damals, dann weißt du, von 10 Mal trifft der 9 Mal den Winkel und das eine Mal, wo er nicht trifft, geht der Innenpfosten raus. Also das ist schon unglaublich, was für eine Schusstechnik der da hat, ne, der Junge. Da weißt du, okay, hat es einfach von Gott mit in die Wiege gelegt bekommen, so, ne. Aber bei vielen ist es dann halt auch so, das sind gute Jungs und dann geht es auch darum, dass sie die persönliche Einstellung, die richtige Einstellung dazu haben, auch an den Themen, an denen sie arbeiten müssen, um irgendwann wirklich auf dauerhaft im Profibereich sich durchzusetzen, da dann auch gewiss dran zu arbeiten, diese Dinge dann auch versuchen zu verbessern so, ne? Und auch anzunehmen. Und nicht nur, ich war jetzt immer der Superstar in der Jugend, ich verdiene jetzt von heute auf morgen so viel Geld wie die komplette Elternschaft, Rest aus meiner Klasse damals gefühlt. Mhm. Aber der Weg ist nicht zu Ende. Jetzt fängt es erst an, das zu bestätigen so, ne? Und da zu bleiben. Ich glaube, das ist viel schwieriger, dann sich auf Dauer dann durchzusetzen, als einmal kurz oben reinzuschnuppern.
Wie wichtig siehst du das Thema Psychologie, Psyche eines Spielers, also gerade so in Richtung Mentaltraining, was auch ein Thema, was wir sehr oft schon behandelt haben. Ich sehe Jesko an, er hätte fast die gleiche Frage gestellt oder eine ähnliche.
Nicht fast.
Weil wir, wenn wir sagen, also Mentalität macht ja so, so viel aus. Ne? Du hast einmal Talent, dann hast du Talent, also das kannst du schleifen, das funktioniert über Fleiß und mit hartem Training. Aber wenn du das hast und der Kopf spielt nicht mit, dann macht das ja auch was aus. Wie siehst du das? Also mal aus der, ich weiß nicht, jetzt aus der DFB-Perspektive oder aus deiner persönlichen Perspektive, wie viel macht das noch aus?
Das macht extrem viel aus. Also Einstellung zu dem, was man tut, das ist, du machst das ja, in erster Linie haben wir alle angefangen mit Fußball, weil wir es lieben. Weil wir einfach Spaß daran hatten, den Ball hinterher zu laufen. So, und ein bisschen zu kicken. So, und jetzt gibt es die Jungs, die das Glück haben, das dann irgendwann zu ihrem Beruf zu machen. Da geht es aber dann trotzdem darum, es gibt Dinge, die du tun musst auf dem Platz, neben dem Platz, die jetzt nicht so viel Spaß machen, aber die musst du trotzdem tun, um erfolgreich zu sein. So, und jetzt kann ich nach dem Training der Erste sein, der abhaut und irgendwo in eine Eisdiele mich setzt bei schönem Wetter hier in Köln und mich feiern lassen. Oder ich sehe zu, dass ich nochmal ein paar Abschüsse mache, keine Ahnung was mache, mich gut pflege, irgendwie regeneriere etc., um da perfekt vorbereitet zu sein. Was Vernünftiges zu essen. Das sind ja alles so Kleinigkeiten drumherum, die auch wichtig sind, die man machen. Und das ist halt, da gibt's Jungs, die legen da Wert drauf und da gibt's Jungs, die legen da nicht so viel Wert drauf. Aber wir haben mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler, der vielleicht ein bisschen weniger Talent hat als der andere, aber die haben die richtige Einstellung zu ihrem Job, zu dem, was sie tun. Und da bin ich sicher, dass auf Strecke diese Jungs weiterkommen. So, man braucht diese Einzelspieler definitiv auch, um diesen Unterschied zu machen, die diesen besonderen Moment haben, die kreativen Moment haben. Aber als Mannschaft, um erfolgreich zu sein, nicht nur das einzelne Spiel zu gewinnen, sondern dort erfolgreich zu sein, brauchst du halt auch die Typen, die wissen, was wichtig ist, auch fürs Team zu arbeiten und Dinge zu tun, die jetzt vielleicht nicht so viel Spaß machen. Ne?
Wo siehst du da eine Verantwortung in der individuellen Entwicklung von Spielern? Bei den Vereinen oder bei den Spielern selber? Also müssen die Vereine eigentlich noch mehr tun, um ihre Spieler noch besser zu behandeln? Und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern in allen Bereichen, im psychologischen Bereich, im Ernährungsbereich, eigentlich in jedem Bereich. Oder ist es dann auch Pflicht der Spieler zu sagen, okay, über das Angebot, was der Verein mir gibt, entwickle ich mich weiter und nehme eben auch psychologische Unterstützung. Ich meine jetzt nicht Probleme zu bewältigen, sondern sich einfach auf Drucksituationen
zu bereiten. Das Problem ist ja, aber Jesko, das ist ja das Problem oft. Viele denken, ich brauche psychologische. Nein, du bist jetzt kein Psycho, der verrückt ist. Nein, du machst das, um dich irgendwie mental zu stärken oder so. Das ist ja, das ist ein Riesenunterschied.
Das ist ein Trainingsplatz eigentlich.
So.
Das ist ein Trainingsplatz.
Ich weiß noch, als ich damals in Aalen gespielt habe, da war das erste Mal ein Psychologe bei uns, der dann. Und für uns war das ganz neu. Also wir kannten das alles nicht. Und die älteren Spieler, erst recht, die haben den ausgelacht, die haben den nicht ernst genommen. Der kam dann und hat dann so gesagt, stell dir vor, ich habe einen Staubsauger in der Hand, pack den in deinen Kopf, ich saug all deine Probleme raus und jetzt bist du frei und geh Fußball spielen. Die haben dann alle gesagt, ist der bescheuert oder was will der? Und dann haben die jungen Spieler natürlich auch gesagt, ja, ist der bescheuert, was will der? Das ist aber heutzutage, ist schon anders. Die wachsen ja in den LRZs damit auf. Die sind das gewohnt, damit mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Die kennen das. Das ist nicht mehr wie früher, dass sich darüber lustig gemacht wird oder dass gedacht wird, ich habe ein Problem. Oder nein, du kannst dann da kannst dir Hilfe holen, aber nicht Hilfe holen von wegen, weil du ein Problem hast, sondern der kann dir nochmal irgendwie Tipps geben, wie du nochmal selbstbewusster auf den Platz gehst. Zu deiner Frage zu Beginn, wer dafür verantwortlich ist, ich finde, da ist jeder für verantwortlich. Da ist der Verein für verantwortlich, da sind die Leute im Staff drumherum, da kann der Physio sein, wenn der Spieler auf der Liege liegt, ob der denen da ein bisschen Mut zuspricht, der kann dem ja erzählen, wie kacke alles ist, oder der sagt dem, nee, ey, das ist geil trainiert, guck doch mal jetzt, das und das musst du noch machen, dann kommst du vielleicht nochmal einen Schritt weiter. Aber das ist halt auch der Spieler selber, der natürlich auch dieses Eigeninteresse haben muss. Und ich sage immer, wenn mich einer fragt, mein Job, den interpretiere ich so, wie ich bin, wie ein Kellner. Ich habe das Angebot, ich habe das Menü hier liegen, ich kann dir alles bieten, was du möchtest, du kannst dir raussuchen, aber am Ende musst du entscheiden, was du nimmst und was du isst. Und wenn ich dir jetzt das beste Menü dahin stelle, du aber nur den Nachtisch isst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht auf die Ergebnisse kommst, die du möchtest. So, ne? Und da ist irgendwo der Spieler dann selber auch für verantwortlich. Ne?
Ja, ich glaube halt, das Treatment ist in amerikanischen Vereinen, ist nochmal ein ganz anderes als in Deutschen speziell. Über Europa kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber die sehen halt ihre Spieler auch ganz klar als ihr Invest, ne? Und als ihr Kapital. Und dieses Kapital muss halt gepflegt werden. Und ich glaube, dass deutsche Vereine, wie gesagt, europäisch kann ich das nicht bewerten, deutsche Vereine haben da, glaube ich, noch Verbesserungsbedarf, dass sie einfach in diesen. Selbst gerade so Vereine, die vielleicht nicht so viel Gehälter zahlen können, die könnten sich vielleicht überlegen, in diesen Skills draufzulegen, um einfach Spielern mehr zu bieten. Ne?
Ich gehe da auch voll mit und sage sogar, also was du gerade gesagt hast, Ovid, mit dem Menü, ne, das finde ich ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Vielleicht schafft man es da, sich noch breiter aufzustellen, ne, also ohne jetzt mal konkret Vereine zu nennen, aber ich glaube, dass das so im Fußball Deutschland auch noch sehr ausbaufähig ist, gerade was so Mentaltraining angeht, weil das auch, ich habe manchmal das Gefühl, also du sagst, man wächst im NLZ mittlerweile schon damit auf, aber irgendwo geht es hier und da vielleicht gerade so in der Pubertät oder nach der Pubertät nochmal so ein bisschen unter und verliert so die Wertigkeit. Aber du also brauchst ein Menü mit einem Angebot und da würde ich jedem Spieler immer empfehlen, greif voll und ganz drauf zurück. Hol dir Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch.
Probier alles. Wenigstens einmal alles und dann siehst du, was dir hilft.
Genau. Plus darüber hinaus, wenn du sagst, guck mal, dein Restaurant ist mir nicht gut genug, ich möchte noch besser essen, dann hast du immer noch die Möglichkeit, ich glaube, gerade in einem NLZ ab der U19, in einem vernünftigen NLZ, wo du auch ordentlich Geld verdienst, dann hast du die Möglichkeit, dir selbst noch, ich sag mal, Hilfe zu suchen oder Unterstützung zu suchen. Hol dir einen Athletiktrainer, hol dir einen Mentaltrainer. Also du hast so viele Möglichkeiten, nur die Spieler dahin auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das liegt dann immer in der Verantwortung der Verantwortlichen.
Bewusstsein schaffen.
Genau. Irgendwann ist man selbst auf sich selbst gestellt, aber bis dahin, ja.
Da kann ich dir aber sagen, das ist aber auch aus eigener Erfahrung, das ist auch irgendwo ein schmaler Grat, mit den Athletiktrainern zum Beispiel sich selbstständig zu holen. Das ist ja gut, dass die Jungs sich damit beschäftigen, dass sie das machen wollen. Nur das muss immer in Absprache mit den Vereinen sein, weil wir mit unseren Athletiktrainern, wir machen ja das Athletikprogramm so, dass es perfekt auf den Jungen abgestimmt ist. Also ich sag mal so, gute Vereine machen das so, dass es dann auch individuell auf den Einzelnen abgestimmt wird. Aber ansonsten, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, weil du mehrere Athletiktrainer hast, dass einer für alle zuständig ist, dann macht er das Programm so, dass es für die Gesamtheit trotzdem immer noch für jeden Einzelnen okay ist und gut ist. Problematisch ist dann nur, wenn wir jetzt Dienstag, sage ich mal, vormittags und nachmittags Gast gegeben haben und der jetzt am nächsten Tag eigentlich weniger machen soll, weil wir sagen, das ist jetzt so dosiert, dass es zum Wochenende perfekt ist, wenn er dann Mittwoch doch noch mit seinem Athletiktrainer auf einmal Kniebeuge macht. Weißt du, was ich meine? Dann verletzt er sich am Donnerstag im Training und wir sagen, hä, was ist, dann komme ich als Trainer zum Athletiktrainer, was ist los? Was habt ihr da gemacht? Warum ist der jetzt verletzt so? Ne? Und der weiß nicht, was los ist. So. Das ist halt immer ein schmaler Grat. Das muss halt in Absprache immer mit dem Verein sein, weil du kannst halt auch, du willst es eigentlich was Gutes machen, bist total motiviert, machst aber genau das Gegenteil.
Ich bin auch eher bei punktuell, ne, zu sagen, ich glaube, während der Saison solltest du über einen Verein schon wirklich sehr, sehr gut abgedeckt sein, ne, dass du dich pflegen lassen kannst.
Wenn du mehr machen willst, frag deinen Athletiktrainer, der gibt dir was mit und sagt, das ist für dich perfekt.
Ja. Genau, aber es gibt dann auch noch die Off-Season, sage ich mal, mit teilweise sehr, sehr lang, also verhältnismäßig lange Pause. Ich glaube, jetzt im Sommer müssen eine lange Pause einfach aufgrund der WM. Da hast du auch die Möglichkeit, nimm dir jemanden dazu. Da bist du dann nicht an deinen Verein gerade gebunden und du kannst trainieren.
Du kriegst zwar eigentlich in der Regel auch einen Plan mit, wo es heißt, du machst jetzt die erste Woche mal gar nichts, in der zweiten Woche fährst du ein bisschen Fahrrad, machst Alternativsport, gehst Tennis spielen, paddeln oder sonst was.
Ja.
Und dann fängt auch das Laufprogramm oder sonstiges an. Und wie gesagt, bei guten Vereinen ist es dann auch so, dann individuell abgestimmtes Programm für den Einzelnen. Und wenn du aber nochmal mehr machen möchtest, ist auch kein Problem, muss halt abgestimmt sein. Weil ich glaube, dann machst du es wirklich sonst viel kaputt, wenn du es halt nicht abstimmst und dann zu viel ist auch nicht immer gut. Immer mehr ist nicht immer besser.
Wobei ich gestehen muss, ich habe gar nicht an Athletik gedacht. Ich habe tatsächlich eher an Ernährung gedacht. Ich habe an Persönlichkeitsbildung gedacht, an das Überwinden von Drucksituationen, das Verarbeiten von Verletzungen, sowas. Ne?
Total wichtiges Thema. Es gibt Jungs, die von heute auf morgen überall groß in der Zeitung stehen. Die müssen ja damit auch erstmal klarkommen. Von heute auf morgen kennt dich auf einmal die ganze Stadt und du wirst jede zwei Sekunden nach einem Autogramm gefragt oder so. Und dann musst du
Medientraining ist auch etwas, was ich... Und Fußballer sind ja jetzt nicht die stetigsten Arbeitnehmer, ne? Sondern die wechseln ja ihren Arbeitgeber dann auch gerne mal oder werden gewechselt. Von daher sehe ich halt auch tatsächlich Verantwortung in den besser verdienenden Fußballern. Also das gilt jetzt auch nicht für jeden. Ne? Es kann sich nicht jeder Drittliga-Profi einen privaten Koch leisten. Geht einfach gar nicht. Ich meine, die verdienen ordentlich, aber die verdienen ja erst keine Spitzengehälter. Aber gerade so, und ich kenne das halt auch von vielen Spitzenspielern, auch beim BVB zum Beispiel, die haben zu Hause noch einen privaten Koch, der wirklich darauf achtet, dass die Ernährung halt auch im privaten Bereich dann auf den Leistungssport abgestimmt ist. Ne? Ja. Und das finde ich dann...
Ja, die jungen Spieler, die das aber wollen, ich habe das letzte Mal, also ich war total verwundert, aber total positiv überrascht, da haben sich bei uns bei der U21, das ist aber schon ein paar Maßnahmen her, ich glaube, das war, als wir in Rostock gespielt haben, das müsste so September gewesen sein, da haben sich ein paar Jungs unterhalten von, ich glaube, das waren die Unioner Spieler, so ein Ayosha, ein Illy und Co. Und da war noch... der eine oder andere dabei, der da mitgequatscht hat einfach und dann haben die darüber gesprochen, weil die haben so ein Spiel gespielt. Wer kann kochen oder kein, irgend so ein Spiel haben die gespielt. War irgendwie lustig, das Spiel. Ich habe mich totgelacht, da ich zugehört habe. Da habe ich aber auf einmal gehört, die haben alle selber gekocht für sich zu Hause. Und dann, was die erzählt haben, was die so kochen, heutzutage durch das Social Media und sonst was, du kriegst ja auch alle Dinge so vorgelebt. Oder du kannst ja auch viele selber machen. So, ne? Du musst dir gar keinen Spezialisten mehr holen, weil du erstens kriegst du vom Verein die Dinge gesagt, wenn du wirklich daran Interesse hast. Und die können alle richtig kochen. Das konnte ich nicht. Also ich habe von Toastbrot und Käse gelebt, Sandwich-Maker mit 18. Also, was die sich da machen, ist Wahnsinn, wirklich. Ich habe 3 Jahre nur Scheiße gefuttert und die haben wirklich echt da die Menüs da auf den Tisch gehauen. Das war Wahnsinn, was die erzählt haben. Ja. Also wenn das alles stimmt, was sie gesagt haben. Ne?
Ja, aber klar, da ist natürlich durch Social Media, das Lustige ist, ich habe gestern Abend tatsächlich auch für uns hier zu Hause ein Social Media Fitnessgericht gekocht, weil ich halt auch viel koche und gerne koche und eben auch versuche, viel frisch zu kochen. Man kann, wenn man das möchte, aber ich finde halt, man muss auch dieses Bewusstsein erstmal
von so
jungen Burschen eintrichtern und zu sagen, Leute, das ist euer Kapital, so wie ihr da steht. Ja, das ist euer Kapital. Ja. Ihr habt nichts anderes und wenn das kaputt geht, dann seid ihr am Arsch. Ja, und das kann ganz schnell gehen.
Auf doof gesagt, wir sagen dir das ja auch immer, auf doof gesagt, es ist, ihr seid das Auto, ihr seid der Ferrari. Unter den Autos, weil ihr die Qualität habt, dann auch auf die Spitzengeschwindigkeiten zu kommen. Deswegen seid ihr ja in den Top-Ligen. Aber ohne Sprit funktioniert es nicht. So,
oder mit Diesel läuft schlechter.
So, ne? Also sieh zu, dass du das Richtige tankst. Ne? Ja. Dass du auch dann die PS auf die Straßen bekommst. Das ist ganz, ganz einfach und auf doof gesagt, aber es ist einfach die Realität.
Ja.
Boah, ich hätte noch so viele Themen, aber ich glaube, wir müssen ein ganz klein bisschen auf die Uhr gucken.
Ja,
für mich ist es entspannt, mein Nachbar fängt an zu bohren, aber sonst ist alles gut.
Oh, das hören wir nicht.
Wie lange hast du Jesko?
Ja, ein bisschen, ich habe noch ein bisschen, das ist nicht das Problem. Okay. Nur, dass wir,
ich hätte nämlich gerne, Uwe, ihr hattet jetzt im März, du nennst es immer die letzte Maßnahme.
Ja. Das klingt immer so ein bisschen nach Schullandheim, aber.
Das sagen wir alle. Alle sagen, warum sagst du immer Maßnahme? Das einfach übernommen von den anderen. Die sagen das und deswegen sage ich das auch.
Ja. Vor allem, die haben dann irgendwann mal angefangen. Ja, erzählen wir dem Neuen mal, wir nennen das hier einfach immer Maßnahme und lachen sich kaputt.
Genau so.
Wie läuft denn so eine Maßnahme ab? Ne? Also, ihr habt ja die Spiele, mittlerweile ist die U21 ja gespickt mit Bundesligaspielern, wenn man ehrlich ist. Ne? Vielleicht noch zwei Ligaspieler zwischendurch. Im Vergleich zu 2007, da gab es dann vielleicht auch noch Regionalligaspieler, Drittligaspieler oder Spieler, die noch gar nicht so weit waren in der U21. Mhm. Das ist ja heute ganz anders. Ihr werdet ein Scouting-System haben wahrscheinlich. Wie läuft so eine Maßnahme dann ab im Gesamten?
Also vorher planst du den Kader natürlich. Ne? Und wie du schon gesagt hast, wir sind halt so gut aufgestellt, dass wir fast ausschließlich Erst- und Zweitligaspieler haben. Wir haben jetzt beim letzten Mal mit dem Noah Davich einen jungen Spieler von Stuttgart dabei gehabt, der auch ein außergewöhnliches Potenzial hat, den wir von der U20 zur zweiten Spiel hochgezogen haben, zu uns, zu U21, weil der Brian Gruder abreisen musste. Der ist der Einzige, der in der dritten Liga aufläuft, weil er halt bei Stuttgart 2 viele Spiele macht, das aber außergewöhnlich gut macht. Und sonst sind wir wirklich nur mit Bundesliga- und Zweitligaspielern beschenkt worden in den letzten Jahren. Und da haben wir den Kader natürlich, da sprechen wir im Trainerteam ab, wir gucken die Spiele, wir sind gut aufgestellt. Der Toni, der ist in München, ich bin hier in NRW unterwegs. Godran ist sowieso immer unterwegs, weil er auch immer als Kommentator unterwegs ist, jede Woche bei irgendeinem Bundesligaspiel. Und der Klaus ist die fleißigste Biene, die wir haben. Der ist überall in Deutschland unterwegs, obwohl er im Norden wohnt und guckt sich die Torhüter an. Klaus Tomforde. Und deswegen haben wir sowieso alles immer im Überblick. Und nicht nur die Spiele, die wir im Stadion sehen, sondern halt auch so haben wir die Möglichkeit, über verschiedene Programme dann die Spiele nachzubetrachten und uns die Spieler anzugucken. Wir haben das ganz gut aufgeteilt. Toni guckt eigentlich grob alles meist. Klaus, die Torhüter alle dann nochmal, die in Frage kommen. Ich konzentriere mich meistens auf die Offensiven und der Skodran macht die Defensive, die Innenverteidiger und die defensiven Sechser und Außenverteidiger, dass man da dann wirklich jeder in seinem Gebiet gut aufgestellt ist. Nichtsdestotrotz guckt Skodran mit Sicherheit auch mal den Offensiven einen oder anderen Spieler und ich den Defensiven, wenn ich eh im Stadion bin, aber wir haben das da so gut aufgeteilt und haben da einen super Überblick dadurch jetzt in den letzten Jahren bekommen. Nachdem der Kader feststeht, planen wir natürlich dann auch die Maßnahme, wie wollen wir das Ganze angehen. Das ist natürlich entscheidend, gegen wen spielst du. Jetzt hatten wir mit Nordirland und Griechenland zwei sehr starke Gegner. Es war sehr wichtig, dass wir diese Spiele erfolgreich bestreiten, dass wir die Tabellenführung zurückerobern, weil bekanntlich nur der Erste weiterkommt und der Zweite dann nochmal eine Quali spielen muss, beziehungsweise dann nochmal eine Extra-Runde gehen muss. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir das Ganze auch gemeistert haben. Und hast halt natürlich mit Nordirland einen Gegner gehabt, das hast du auch bei der A-Nationalmannschaft gesehen, die jeden Ball, egal von wo, hoch vorne reinkloppen. Also, dass sie den Abstoß nicht von hinten schon hoch als Flanke vorne reingespielt haben, das hat mich gewundert. Aber ansonsten wirklich alles hoch vorne rein und relativ simpel, aber das, was sie machen, machen sie richtig gut. Sie wissen, was sie da tun. Und da sind auch die Spieler, die nur 1,80 groß sind, die springen gefühlt 2 Meter hoch, weil sie halt auch mit voller Überzeugung in die Bälle gehen. Und das Ganze kannst du dann natürlich auch vorbereiten. Das haben wir vorbereitet für Nordirland und Griechenland. Und da treffen wir uns auch das ein oder andere Mal mit dem Trainerteam dann in Frankfurt vor Ort am Campus, um die Dinge abzusprechen. Dann geht es auch nicht nur um Fußball, dann kommt auch unsere Psychologin dazu, dann kommen die Athletiktrainer noch dazu, dann kommen alle aus dem Staff und wir planen die ganze Maßnahme. Wie können wir das dann optimal gestalten für die Jungs, dass sie die besten Bedingungen haben, dass wir das Ganze erfolgreich gestalten können. Da haben wir dann auch das eine oder andere Videocall, machen wir dann auch noch immer vor der Maßnahme. Und während der Maßnahme ist es relativ simpel, weil es eigentlich immer der gleiche Ablauf ist. Wir haben 2 Spiele, wir kommen an. Meistens, wenn die Jungs sich am Montag treffen, sind wir vom Staff immer einen Tag vorher schon da, um alles dann vorzubereiten für die Jungs. Und dann geht es dann montags los, haben dann die Trainingseinheiten, beginnen meistens erst Dienstag wirklich. Montags ist dann erstmal ein Ankommen und dann haben sie noch dieses ein oder andere Shooting, was die, wenn neue Spieler dabei sind, die, was sie machen müssen. Und dann haben wir die Trainingseinheiten dienstags. Mittwochs haben freitags Spiel, Donnerstag noch ein Abschlusstraining. Und dann meistens Dienstag das 2. Spiel. Also ist es dann oftmals gleich, weil wir danach dann nur noch Spielersatztraining haben, wieder eine Trainingseinheit, Abschlusstraining, da kannst du gar nicht so viel machen. Also wir haben die Jungs ja immer nur 10 Tage da und dann musst du das, was andere irgendwie über Wochen, Monate reintrichtern, musst du in kurzer Zeit versuchen einzupacken bei den Jungs. Das ist nicht immer ganz so einfach, weil du halt nicht diese gewohnten Abläufe, die du Woche für Woche trainieren kannst, reinkriegst, aber wir kriegen das Ganze recht gut schon komprimiert hin. Und nochmal, wir sprechen dann halt auch von hochtalentierten Spielern und es ist halt auch so, du sagst denen das einmal und die setzen es um. Das ist halt schon außergewöhnlich, wie gut die Jungs heutzutage dann auch geschult sind. So, ne? Du musst hier und da eine Stellschraube drehen und du merkst dann schon, wenn jetzt Spieler kommen, die im Verein Mann gegen Mann spielen, wir spielen meistens raumorientiert gegen den Ball und nicht im Mann gegen Mann, dass dann der eine oder andere sich noch ziehen lässt im ersten Spiel oder in den ersten Trainingseinheiten. Und dann korrigierst du das in den ersten 2 oder 3 Tagen, aber im 2. Spiel läuft es dann meistens schon. Und da siehst du, wie schnell die auch adaptieren, die Jungs, und die Dinge auch umsetzen, die du von denen forderst. Also das ist dann schon ganz anders als, ich sag mal, auf Regionalliga-, Drittliga-Niveau. Kann das ganz gut beurteilen, weil ich halt von der Oberliga, Regionalliga, Dritte Liga, Zweite und Erste Liga alles trainiert habe in den letzten 18 Jahren als Co-Trainer. Und das ist dann schon ein Privileg, mit diesen Jungs arbeiten zu dürfen, so, ne?
Sich ziehen lassen, um das ganz kurz für den durchschnittlichen Sportreporter wie mich zu übersetzen, heißt, der Verteidiger folgt seinem Gegenspieler und bleibt nicht im Raum stehen.
Genau, genau. Wir wollen halt als, sagen wir mal, als Kette ganz einfach, wenn der Ball nach außen, außen durch ist am Flügel, wollen wir als Kette durchschieben, dass wir uns immer gegenseitig durchsichern, aber als Verbund. Und dann hast du oftmals, eigentlich hast du den Sechser, der auch mit rausschiebt, um dann die Mitte zuzumachen. Und dann hast du aber den Sechser, der dem Zehner hinterher rennt.
Ja.
Immer so. Ne? Ja. Weil es wie früher Spieler gab, die vom Trainer gesagt bekommen haben, wenn der auf Toilette geht, gehst du hinterher und putzt dir noch den Popo ab, wenn es sein muss. Ja, ne?
Ja. Ja, kannst du ja alles sagen. Kannst du alles sagen. Ja. Aber es klingt, ich finde, das klingt erstmal aus deiner Perspektive, das klingt nach einem Traumjob. Das ist vor allem mit so jungen Talenten zu arbeiten zu dürfen und die zu schleifen und was man da so für Talente vor die Augen bekommt, das ist ja das, also das ist ja überragend.
Ja, macht ich würde lieben, wenn es anders wäre. Also es ist sowieso Fußball ist ein Traumjob für mich, weil ich meine Leidenschaft zum, meine Passion zum Job machen durfte, ist aber nicht einfach immer nur den Ball in die Mitte werfen, wie die meisten denken, wie es dann oftmals ist. Ne? Gerade wenn du im Verein arbeitest und dann im Verein arbeitest, wie jetzt in Darmstadt, wo es dann mal um Abstieg oder um Aufstieg und immer wieder dieses Hin und Her geht. Oder es waren ja auch keine einfachen Vereine, in denen ich war. Jetzt auch Dynamo Dresden. Ne, da, wenn es gut läuft, ist natürlich geil. Hast du 30.000 Verrückte hinter dir, die richtig pushen und Gas geben. Wenn es nicht so gut läuft, sind sie halt nicht so glücklich, weil die leben halt für den Verein so, ne? Was ich auch komplett verstehe. Das ist für die alles so. Da kriegst du aber dann auch dementsprechend Gegenwind, wenn es mal nicht so gut läuft. So, ne?
Und wenn der Övig mal wieder nicht da ordentlich an der Seitlinie gestanden hat.
Zum Beispiel so, ne? Und das ist halt, es ist halt dann so, dass du 24/7 dafür lebst für den Fußball. Ne? In anderen Jobs hast du in der Woche 8 Uhr gehst du raus, kommst dann abends um 6 oder so wieder, hast Familienzeit oder am Wochenende sowieso mit Freunden und Familien. Und das bei uns, wenn die anderen sich am Wochenende treffen, dann geht der Job ja erst richtig los. Also, ne, ich möchte jetzt nicht jammern, das ist Jammern auf hohem Niveau, weil ich habe, macht mir außergewöhnlich viel Spaß so, aber es ist jetzt, wie gesagt, nicht einfach nur 2 Stunden den Ball in die Luft werfen, wie viele denken. Ne? In der Woche als Profitrainer gehst du auch. Also, wir sind um 8 Uhr hingekommen und ich bin um 6 nach Hause gekommen. Das ist wie ein normaler Arbeitstag. So, ne? Nur, dass du nachher nochmal telefoniert hast mit dem einen oder anderen. So, ne?
Ja.
Und jetzt? Wann? Ja?
Nee, wann, oder hast du die Ambition, Cheftrainer zu werden? Oder siehst du dich in dieser Supporting-Rolle befriedigt? Also ich finde das ja auch völlig. Also, das ist ja nicht ehrenrührig, wenn man sagt, für mich ist dieser Co-Trainer-Job genau der richtige.
Ja, also ich habe diese Frage schon ganz oft gestellt bekommen und ich habe auch schon.
Überraschenderweise, ja.
Ich habe auch echt viele Möglichkeiten hätte es schon gegeben, wo ich als Cheftrainer hätte einsteigen können. Auch wirklich spannende Aufgaben. Aber ich sage ganz ehrlich, am Ende liebe ich diesen Job, den ich jetzt gerade mache, als Bindeglied dann auch zwischen Mannschaft und Trainer. Ja. Cheftrainer zu sein, da bin ich irgendwie noch mehr drin bei den Ganzen. Als Cheftrainer bist du noch mehr in der Rolle, wo du viel delegieren musst, wo du viel, ich sag mal, beisammenhalten musst. Du hast dann noch Pressegespräche, musst dann hier mit Leuten sprechen, musst da Dinge machen und ich bin als Co-Trainer mehr auf dem Platz und muss mich um diese ganzen anderen Dinge gar nicht kümmern. So, ne? Mhm. Und bin dann mehr in dem Kerngeschäft, was so früher so das Thema war, so, ne? wo es gar nicht so dieses ganze Drumherum managen Thema ist. Ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist. Vielleicht sage ich dann, ey, ich will es doch nochmal ausprobieren. Aber eigentlich verfolge ich lieber das Leben so wie ein Hermann Gerland und versuche diesen Weg zu gehen und irgendwie dann seine Fußstapfen irgendwann mal auch wenigstens nur zur Hälfte vielleicht füllen zu können, weil die sind, glaube ich, nicht zu füllen, was der alles erreicht hat. Aber das ist dann eher so das, was ich mir so vorstelle, weil ich liebe es, das zu tun, was ich tue, gerade in der Position, in der ich bin. Und Stand heute kann ich mir das nicht vorstellen, jetzt irgendwas zu ändern. Also ich bin absolut zufrieden mit dem, was ich tue, ja.
Das klingt richtig schön. Sehr sympathische Aussage.
Ja, danke.
Bevor wir quizzen, erstmal vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Und du hast schon gesagt, es macht dir auch Spaß. Ich habe da schon direkt eine Idee Richtung WM. Aber da sprechen wir abseits nochmal.
Ja,
eine Frage allerdings noch, bevor wir dann quizzen. Ja. Was war bislang das größte Talent, was du so auf dem Platz gesehen hast?
Oh, das ist schwierig. Sind ja alle so unheimlich gut.
Kann auch ein ehemaliger Mitspieler gewesen sein. Ne? Muss kein Jungspund sein, kann auch ein ehemaliger Mitspieler gewesen sein. Oder wir machen beides. Ein Talent, was du trainiert hast und eins, mit dem du gespielt hast. So.
Also mit dem ich gespielt habe, was heißt gespielt? Ich war junger Spieler. Das war der Jugovic, der hat bei Juventus Turin nochmal die Champions League gewonnen. Ich weiß nicht, ob euch da sowas sagt. Graue Haare hatte damals schon. Der hat mit neben Spieker auf Mallorca eine Villa gehabt, glaube ich. Und die haben mal eine Wette gehabt, wenn du den verlierst, dann spielst du für uns nochmal ein Jahr. Und dann hat er, glaube ich, doch nochmal für uns ein Jahr gespielt. So ähnlich war das. Der war unglaublich. Der hat nach dahin geguckt, aber da den Pass gespielt. Und in der ersten Aktion hat er mir direkt einen durch die Beine geschoben. Und dann wusste ich, okay, der war auf einem ganz anderen Niveau. Obwohl der schon 40 Jahre alt war, hat er mit uns gemacht, was er wollte. So, ne? Das war schon außergewöhnlich gut, was er gemacht hat. Und sonst, also eigentlich ist es unfair, irgendeinen herauszuheben, weil die kannst du alle nennen. Also nochmal, der Lenny ist schon außergewöhnlich gut, was er da zeigt, aber auch die anderen Jungs sind alle außergewöhnlich gut, die wir da haben. Ne? Finn Jeltsch als Innenverteidiger, der macht Dinge in so einem jungen Alter, die sind außergewöhnlich gut. Wir haben aus dem letzten Jahrgang mit Nick Woltemade, der gefühlt 4,20 Meter groß ist, aber eine unfassbar gute Technik hat. Der Ball klebt an seinem Fuß, der kann Bälle festmachen, die andere nicht festmachen. Der macht Dinge, die andere nicht können, das ist schon gut. Und Nene Brown ist so wie ein außergewöhnlich starker linker Außenverteidiger, der seinen Weg gehen wird. Und warte nur auf die Verkündung, dass er zu einem riesen Club wechseln wird, weil der Junge ist, der hat alles. Der ist schnell, der ist technisch gut, der kann flanken, kann schießen, der ist und vor allem der ist klar im Kopf, das kommt noch dazu. Aber nochmal, da kann ich jetzt noch 10 andere nennen. Also die sind alle unglaublich gut so, ne? Also
cool.
Ja. Hast du mit Florian Wirtz eigentlich mal gearbeitet?
Nee, das Vergnügen durfte ich nicht haben. Den durfte ich nur im Fernsehen anschauen bis dato.
Ja, stimmt. Ja. Der war vorher schon durch die Jugendmannschaften. Ne? Und dann glaube ich auch durch den Kreuzbandriss ja auch etwas länger raus. Und, ja,
was halt, du hast halt gesehen, weil du sagst, das muss ja nicht nur selber sein, wo du gespielt hast. Also wir haben ja mit Darmstadt in der Bundesliga-Saison durften wir jetzt mitspielen. Also ich sag mal bewusst mitspielen so, weil eigentlich haben die anderen mit uns gespielt und wir haben mitgespielt so, wenn du gegen Bayern und so gespielt hast. Also wir haben schon gute Spiele gehabt so, ne? Wir haben auch viele knappe Ergebnisse gehabt. Wir haben zwar am Ende nicht so viele Punkte gehabt, aber auch echt viele knappe Ergebnisse. Aber dann gab es halt auch Spiele wie gegen Bayern, die sind dann schon deutlich ausgefallen, muss man sagen. Erste Halbzeit haben wir in München schon gut mitgehalten, haben glaube ich auch lange sogar geführt 1-0. Dann war es irgendwann ausgeglichen, haben auch mal 2 rote Karten bekommen und nach der Halbzeit aus dem 1-1, was glaube ich zu Pause war, war auf einmal ein 8-2, glaube ich, oder ein 8-1 dann geworden.
Patsch, da hast du schon gesehen,
also wenn so ein Musiala da Bock hat, ne, oder zu der Zeit, da war Leroy ist für mich, der Junge ist unglaublich. Der hat alles, der kann alles, der ist schnell, der kann springen, der kann schießen. Da wird sich ja oft beschwert über seine Körpersprache, was ich dann natürlich auch irgendwo nachvollziehen kann von dem einen oder anderen. Aber es ist er, den kannst du nicht verändern. Aber wenn der Bock hat, wenn du den auf deine Seite bekommst, das hat man ja auch gesehen vor der letzten Länderspielpause bei den Spielen, was er da abgeliefert hat, das ist unglaublich. Und das ist ein Spieler, der war zu der Zeit bei Bayern, war der in Topform mit dem halben Jahr, der hat mit uns gemacht, was er wollte. Er und Musiala war Wahnsinn. Also wirklich, das war wie, also du hast nachher unsere Spieler gefragt, da hat, ich weiß nur einen Innenverteidiger, den Namen will ich nicht nennen, ich habe den gefragt, was war los? Dann sagt er, ey, Uwid, ich bin nicht in den Zweikampf gekommen. Am Ende wollte ich ihn gar nicht mehr, ich wollte den Ball gar nicht mehr haben, ich wollte ihn einfach nur treten, weil er mich genervt hat. Ich wollte ihn einfach nur treten und ich habe noch nicht mal geschafft, ihn zu treten. Ja. Der war so schnell, ich habe noch nicht mal geschafft, ihn zu faulen.
Ich hab Leroy Sané tatsächlich die ersten, als er angefangen hat, habe ich noch in Gelsenkirchen Fußballspiele kommentiert für den Radiosender dort und das war einfach, du hast es gesehen und wusstest sofort, das war so ein Moment, ne? Wo du dachtest, alles klar. Also wenn der geradeaus im Kopf bleibt, dann wird das eine Weltkarriere. Ne? Der hat teilweise ja im 16er mit dem Arsch gewackelt und die Abwehr ist nach links gelaufen, er nach rechts und schiebt das Ding rein. Ne? Also das war wirklich, auch die Geschwindigkeit, die Schusstechnik, das war schon ganz alles, früh. Also, ich erinnere mich noch an dieses Champions-League-Tor bei Real Madrid, wo der den da das Ding reinjagt was war der, 18 oder irgendwie sowas mit dem Dreh. Also das war schon fantastisch.
Tja,
so. Jetzt wird's spannend. Denn jetzt kommt das Nostalgie-Quiz der 2000er. Die Kandidaten wählen 3 Spieler aus einem Kader, aus einem Club der 2000er und die anderen beiden müssen raten: A. Welcher Verein und B. Welche Saison? Und anfangen darf natürlich der Gast, Uwid Hajo.
Also, ihr werdet das relativ schnell raten, bin ich mir ziemlich sicher.
Weil
ich jetzt gerade nochmal umdenken musste, muss ich zugeben. Ich muss nochmal umdenken. Ich hab überlegen, der 2000er, ich habe einfach irgendwas gehabt. Aber ich mache jetzt 2000er, habe ich auch, müsste ungefähr passen. Das ist Marcelo Bordon.
Ja.
Jefferson Fafan.
Ja,
Schalke. Christian Panda.
Ja.
Ey, ich wusste es nur, weil Christian Panda einer meiner besten Freunde ist und ich damals mit ihm die Spiele verfolgt habe, ja.
Den habe ich neulich getroffen, Christian Panda, tatsächlich. Da war ich in Münster und da hatte ich ihn im Interview, weil er gerade frisch gewählter Präsident.
Ja, der ist
Vereins.
Ja El Presidente jetzt.
El Presidente in Münster, genau.
Den habe ich
auch geliebt. Ey, den habe ich auch als Spieler geliebt. Einfach, weil der dieses Besondere in diesem linken Fuß hatte, ne? Wahnsinn. Ja, ey, Flanke Panda, Kopfball Larsen, das war bei Schalke.
Brandfackeln, wie der Rangnick gesagt hat.
Brandfackeln.
Brandfackeln, rein. Das war auch so, ne? Also eigentlich hat er seine Karriere, hat er mir zu verdanken. Weil
schöne Grüße, wenn
ihr das als wir, schöne Grüße an Christian, als alle anderen feiern gegangen sind, war er und ich mit 14, 15 täglich auf dem Fußballplatz in Gievenbeck in Münster. Geil. Und haben dann zu zweit Freischüsse geübt, gegenseitig. Und das war halt immer so, du hast jetzt drei Schüsse außerhalb des 16ers. Mhm. Und wenn du einen davon machst, darfst du weiterschießen. Ansonsten ist Torwart wechseln. Ah, Problem ist, eigentlich hätte ich Torwart werden müssen, weil ich nie rausgekommen bin.
Die okay, Saison, Schalke 04 war gut zum Warmwerden. Saison.
Don ist ja, glaube ich, 2-6. Oder nee. Wann ist denn
das? Ich sag 8-9.
Nee, das muss. Ich glaube 7-8.
Oh, ich weiß es selber nicht.
ich glaube, das müsste 2000. Das war relativ am Anfang noch seiner Karriere. Ich glaube, das müsste so 2002 gewesen. 2003, irgendwann in dieser Region. Nee,
aber Don ist doch später nach Schalke gewechselt, oder?
Ja.
Und da war auch Fafan noch nicht da.
Nein? Ja, nee. Ja, dann habe ich es falsch gemacht. Das waren die einzigen drei, die ich jetzt in dem Moment auf dem Schirm hatte.
Die werden alle zusammengespielt haben.
Die haben alle zusammengespielt.
Wir schauen direkt mal nach. Marcelo Bordon.
Oder war das 2-5, 2-6 in der Zeit?
Marcelo Bordon ist 2-4 zu Schalke. Mhm. Und ja, war bis 2-10 da.
Okay, da hätte 2-3, 2-4, was ich gesagt habe, ja, aber richtig sein können.
Ja, aber 2-4, 2-5.
Ich glaube, okay. Farfan ist später gewechselt, ne?
Ja, ich hätte den auch 2-6 erst. Jefferson Farfan. Auch eine Legende, ne? Sag ich nochmal die WM spielen. Verfahren ist 2-8 erst zu Schalke. Ah, okay. Dann war ich doch richtig.
Ja, stand sehr gut.
Stand über mein Haupt.
Dann war ich
habe mit Fußball nicht so viel zu tun. Also, nur mit jungen Spielern. Ja.
Hey, komm, jetzt challenge ich euch mal. Jesko, ich würde weiter übernehmen.
Ja, mach.
Ich gebe euch Geraldo Becker.
Ja.
Benedikt Hollerbach.
Ja.
Und Stefan Bell.
Union Berlin.
Nee, Mainz 04. Ja, Mainz 05, 04. Mainz 05. Ach, ja, Stefan Bell, der ja, Bell, der war ja. Doch nur bei Mainz.
Stimmt.
Ja.
Richtig. Und es ist die Saison?
Die Saison ist gewesen, warte, ich kann dir das sagen, da ist nämlich der Hollerbach gewechselt von, das müsste 24 gewesen sein, 23, 24.
Aber warte mal, Mainz, das muss ja diese Saison sein.
Richtig.
Ah ja, das ist diese Saison.
Weil Becker ist ja jetzt erst in der
Geraldo Becker ist ja jetzt erst gekommen.
Ja, den hat ja Urs Fischer geholt. Ja, ja.
Genau.
Stimmt.
Ich beide.
Ja, ja. Aber Mainz 04 ist auch gut.
Ja. Boah, wenn wir nicht schon den Folgentitel hätten mit den 900 Metern nehmen Sie die Fähre, dann...
Nee, Fähre ist besser. Nein.
So, pass auf,
jetzt. Mich, der Dimo Wache, der erschlägt mich, wenn er das hört.
Jetzt komme ich. Tom Starke. Mhm. Rocke Junior. Und Christian Weber.
Wo war denn der?
Also, als erstes hätte ich jetzt Hoffenheim gesagt, aber... Christian Weber, Sportdirektor
in Elversberg, der Nachfolger von Elversberg. Dazu kann ich gleich noch eine lustige Verbindung erzählen.
Dann kann das nur MSV Duisburg gewesen sein, weil die müssen Bundesliga, Tom Starke, glaube ich, erste Bundesliga-Saison mit MSV Duisburg, Rocke Junior MSV Duisburg. Christian Weber, weiß ich aber nicht, ob der bei MSV Duisburg gespielt hat, aber wird MSV Duisburg sein.
Ich schließe mich der MSV Duisburg.
Ja, richtig. Sehr ja, gut. Ja. Sehr gut.
Ja. Sehr Saison. Gut.
Kein anderer Club gewusst.
Saison würde ich. Boah.
Soll ich noch zwei weitere Namen aus diesem Kader nennen?
Ja, sag mal Silvio Meissner.
Silvio Meissner, muss ich gucken, ob der da war tatsächlich. Stefan Blank.
Dirk Lottner.
Nee. Pass auf, ich sag euch noch zwei Namen. Simon Terodde.
Oh.
Oh.
Und Ailton.
0708.
Richtig.
Ja. Ailton hätte es nicht nennen dürfen, aber ja, das habe ich direkt hingekriegt.
Boah, aber Idrissou war da, der Ishiaku. Mokhtari, Clemen Lavrić, meine Güte, das war wirklich ein Kader. Und jetzt kommt die lustige Verbindung. Auch in diesem Kader war Ole Buck.
Ah, ja, ich habe zusammen gespielt in Aalen.
Und lustigerweise sehe ich gerade, dass die Kollegen von Transfermarkt ihn tatsächlich auch als Ole Buck hier führen, weil sein richtiger Name ist ja Nils Ole Buck.
Auf der
Vorstellungs-PK von Borussia Dortmund hat er allen ganz klar gemacht, dass der Nils da nichts zu suchen hat, sondern dass es nur...
Ja, wir haben ihn auch immer nur Ole genannt. Also damals in Aalen, der war Jugendspieler noch, A-Jugendspieler, durfte aber oben schon mitspielen, er hat aber immer nur Ole
hieß damals Ole ohne Kohle, heute Ole mit Kohle.
Mhm. Ja.
Und das Witzige, in Elversberg hatten sie das wohl nicht so auf dem Schirm und hatten ihn dann die, wenn ich das richtig interpretiert habe aus seinen Aussagen, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesprochen, aber wollte ich mal fragen, habe ich es richtig verstanden, dass Elversberg ihm dann aber die E-Mail-Adresse Nils Ole gegeben hat und das hat ihn wohl, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann doch ein bisschen genervt irgendwann. Und ich hoffe, dass die Dortmunder IT es geschafft hat, den Nils aus der Presse, aus der E-Mail herauszuhalten.
Schick doch einfach mal testweise eine an Nils.ole.
Nils-ole.burg@bvb.de oder so. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß hier nicht. Wenn das jetzt dann ist es ein Glückstreffer.
Ach ja, aber ich glaube, das kann sich jeder so herleiten, dass er irgendwie so in die Richtung gehen wird.
Da schneiden wir nicht raus. Vielen Dank.
Nee. Ja, das hat, Uwe, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir
extrem
auch.
Extrem viel Spaß. Und wir haben, ich habe zumindest gerade Ideen im Kopf.
Ja, alles gut.
Bist du in den USA dabei? Irgendwann?
Also das ist der Plan. Das ist der Plan, dass ich mit Toni zusammen zur WM-Trendanalyse reise nach L.A., da 3 Spiele vor Ort gucke und dann noch in San Francisco ein Spiel gucken darf.
Für Teufel, ist ja furchtbar.
Ja, es ist wirklich, es ist eine Katastrophe, das ist aber
ja, tut mir sehr leid.
Es ist nicht so einfach. Ich habe vor, mein Papa, der ist ja in Syrien geboren.
Oh, ja.
Und wenn du hier in Deutschland dann deinen Pass bekommst, ich bin ja hier geboren ganz normal, und dann habe ich meinen Reisepass beantragt mit 20 und dann hat sie zu mir gesagt, sie haben ja noch eine zweite Staatsbürgerschaft. Und dann gesagt, habe ich nicht. Hat sie gesagt, haben sie doch? Nee, habe ich nicht. Doch, haben sie doch. Ich so, nein, habe ich nicht. Also, doch, haben sie. Wo kommt denn ihr Papa her? Der ist in Syrien geboren, ist aber seit über 50 Jahren in Deutschland eingebürgert und ist hier, hat die syrische abgelehnt, etc. Ja, aber dann haben sie automatisch die syrische mit drinstehen. So, und jetzt habe ich die zweite Staatsbürgerschaft Syrien und die dürfen ja eigentlich nicht mit einreisen in die USA. Und da sind wir gerade am Basteln, dass das funktioniert.
Na gut, dann
wenn ihr noch Platz habt.
Wenn der Platz von mir nicht eingenommen werden kann, gibt es noch ein Ticket. Ticket ist nicht schon gebucht. Da gibt's ich hoffe, das klappt. Und dann werde ich berichten beim nächsten Mal.
Sehr gut. Geil. Da sind wir gespannt. Robert, vielen Dank.
Danke euch.
Cool. Hat Spaß und gemacht.
Euch eine wunderschöne Woche. Allen, die zugehört haben, eine wunderschöne Woche. Genießt das schöne Wetter, was hoffentlich so bleibt, und bleibt sportlich.
So machen wir es. Bleibt gesund, Männer. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.